Die Meisterschaft scheint entschieden. Am Ende der Tabelle geht's wohl nur noch um Platz 16, aber rund um Europa rückt alles wieder enger zusammen. Da tut sich einiges und vor allem darüber müssen wir heute sprechen, was wir sonst noch aus dem Wochenende ziehen und was wir in den kommenden Wochen noch kommen sehen in der Bundesliga. In der heutigen Episode Spieltagssieger Besieger. Viel Spaß!
Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute für dich an den Mikros Anton und Bench. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Intro von Bench bedeutet Janni nicht am Start. Anton, wie geht's dir, mein Bester?
Bench, gut geht's. Frohe Ostern.
Ja, danke schön. Gleichfalls.
Darf man das noch sagen am Montag, Ostermontag, oder ist das zu spät?
Nee, das dürfen wir. Da sollen sich alle da draußen auch bitte noch geherzt fühlen. Das geht schon klar so, glaube ich.
Oder eben auch schöne Feiertage, wer sich da jetzt hier auf Freitag bis Montag ein langes Wochenende gebaut hat. Wie war dein Wochenende denn, Bench?
Boah, mein Wochenende war eigentlich mal wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wetter stimmt und vor allem Punkte stimmen in jeglicher Hinsicht. Der große DSC marschiert weiter. Ich bin in allen Ligen ordentlich unterwegs gewesen. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Wie sieht's bei dir aus?
Auch die Löwen marschieren weiter. Und ich glaube, mein Dad hat mir am Wochenende irgendwas gesagt von wegen, die Löwen haben im deutschen Profifußball gerade die längste Siegesserie oder sowas. Ob das sein kann, ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal an und freue mich drüber und ärgere mich, dass wir nicht schon früher den Turnaround geschafft haben und da auch irgendwie nochmal um den Aufstieg hätten mitreden können. Aber trotzdem guter Dinge. Punktetechnisch war es auf Kickbase gemünzt, so ein bisschen in allen Belangen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich habe zwar den Kickbase Cup an dem Wochenende mal geholt, aber ansonsten war es überall sehr durchschnittlich, was ich aufs Feld gezaubert habe.
Ja, Kickbase Cup an der Stelle einmal zur Erklärung, eine Kickbase interne Season Challenge sozusagen, wo du am Wochenende, warte, lass mich kurz nachschauen, da hast 6. du am Wochenende 1-6 geholt, aber du hast es selbst schon gesagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, damit holst du da auch keinen Plastikpokal eigentlich mit so einem Score. Und wo du auch keinen Plastikpokal holst und wo du mir mal wirklich eine Erklärung langsam schuldig bist, Office League Anton, wieder irgendwo hier auf 12 mit 800 am Rumdümpeln, gehst hier in die Rückrunde, tönst groß von wegen, du gehst mit dem besten Team rein und wirst hier alles rasieren und nochmal oben angreifen nach Möglichkeit. Alter, du bist Neunter mit 23.000 mickrigen Zählern, da geht ja gar nichts dieses Jahr.
Ja, aber tatsächlich ist mein Team nicht so schlecht gebaut. Ich habe einen Duxch drin, ich habe einen Openda drin. Klar, jetzt kann man sagen, das sind Sorgenkinder der Saison, aber ich habe, also das sind halt teure Spieler und es ist nicht es ist handwerklich nicht schlecht gemanagt. Es funktioniert zwar nicht und man kann auch sagen, wer jetzt irgendwie oberschlau ist und sagt, ja okay, aber hätte man auch ahnen können, dass die nicht funktionieren, dass ein Adeyemi nicht so krass ist konstant. Klar kann man das alles wissen, aber find mal dann in der 18er Liga noch krassere Spieler zu dem Marktwert. Ich finde eigentlich mit einem Duxch, mit einem Openda, mit einem Adeyemi, mit einem Hinkapje, mit einem Tah, mit einem Lukeba, bin ich für eine 18er Liga eigentlich recht solide versorgt mit qualitativ guten Spielern, aber der Output ist halt nicht wirklich da.
Ja, recht solide. Deswegen bist du ja auch die ganze Zeit um Platz 10 rum am Dümpeln. Aber also so mit Duxch und Adeyemi sehe ich schon irgendwo, die kann man probieren. Wobei mir aber gerade ein Adeyemi auch dieses Jahr echt zu heiß gewesen wäre. Aber ein Openda, da kannst du ja jetzt nicht sagen, für gut 40 Millionen hättest du dieses Jahr nichts Besseres gekriegt. Also genau darin besteht doch die Kunst, dann genau die Big Boys zu holen, wo du dir sicher sein kannst oder nicht in so einer
richtig,
Liga.
Richtig, aber halt zum Marktwert. Openda habe ich halt zum Marktwert mitgenommen. Ja. Und du kriegst halt, also ich hätte halt nicht irgendwie nochmal 70 Millionen für irgendwie lönzen können und deswegen, aber es ist gerade auch wirklich heiß, weil ich bin auf Platz 9 und Marco hat diesen Spieltag wieder über 1000 Punkte gemacht und ich bin am Tänzeln über dem Abgrund der Zahlenden, die am Ende der Saison das Trikot zahlen werden und deswegen muss ich heute auch irgendwann noch mal eine Umfrage in die WhatsApp-Gruppe reinschicken, weil ja mit Janni schon immer wieder Thema war, ob er sich ein Trikot, falls er gewinnen sollte, aussuchen darf, ob das für ihn ausgesucht wird. Und wenn ich nicht zahle, ist es mir egal. Wenn ich aber zahlen muss, dann will ich das gefälligst auch aussuchen dürfen.
Ja, die Diskussion hatten wir auch schon, Janni und ich hier an der Stelle ein, zwei Mal. Und Janni als der mit aktuell 600 Punkten Vorsprung auf Platz 2 auf Ole und ja, über 1000 auf mich auf Platz 3 das Ding wahrscheinlich holen sollte, haben wir hier natürlich jemanden sitzen gehabt, der immer schön selbst das Trikot hätte aussuchen wollen. Ich bin aber, muss ich sagen, auch schon Fan davon, zumindest irgendwie eine Restriktion zu haben, so im Sinne von, muss ein Spieler sein, der auch dieses Jahr mindestens mal 10, 15 Spiele für ihn gemacht hat oder irgendwie solche Geschichten.
Ja.
Aber dass du dann halt schon über ja, einen Opening gehst, wo Janni nicht weiß, was er bekommt, das würde ich schon auch fühlen. Und ich denke, da würden wir auch noch ein gutes Szenario kurz nach der Saison irgendwann hinkriegen. Aber ja, also meine Stimme hast du sicher, dass du wenn auch aussuchen dürftest. Deswegen, ich bin mal gespannt, was bei rumkommt.
Ja, soll ja auch nicht unfair werden. Also soll ja keiner so dem da jetzt ein Mainz-Trikot aufdrücken, aber halt irgendwas, was ein bisschen edgy ist, was nicht unbedingt sein Lieblingsspieler ist, sondern ein bisschen out of the box gedacht, ja. Aber ich glaube, da sind wir auch dann mehrheitlich eher der Meinung, da dem Siegenden nicht noch irgendwie was zu schenken. Und ich glaube, dann hast du auf jeden Fall irgendwie 2-16 Stimmen oder sowas in der Gruppe. Was wir der Hygiene halber und der Vollständigkeit noch kurz thematisieren können, Six-Player-Lineup war von uns beiden auch unrühmlich, oder? Also war okay, aber war nicht krass. Du bist ein Ticken vor mir nach wie vor. Ich habe Julia jetzt knapp überholt. Aber bis auf Janni, der sich da ein leichtes Polster erarbeitet, noch keiner, der sich irgendwie mit einem Monsterspieltag absetzen konnte.
Also Janni mit so einem 977er, ich glaube, das ist schon einer, der in die Endwertung eingehen wird. Mhm. Am Ende werden ja dann 3 Spieltage gewertet und ich hatte mir so ein bisschen zurechtgelegt, so alles über 900 ist erstmal sehr ordentlich, weil ich glaube, mit dreimal über 900 solltest du am Ende safe nicht letzter werden. Wie gesagt, da hat sich Janni jetzt mit einem 977er mal ein ordentliches Pölzerchen erarbeitet, hat halt wirklich einfach mit Mittelstädt Highscore 215, aber Šeško der weakest Player mit 123, also alles wirklich sehr solide Scores. Und ich muss sagen, ich habe mir eigentlich Hoffnung gemacht, weil ich gerade so vor Samstagabend war ich ganz ordentlich aufgestellt mit einem Gnabry, den ich ganz gut gehittet hatte, mit einem günstigen Müller in der Kiste für 140. Und nimm Duxch mit nur 89, wo ich aber dachte, okay, wenn halt von meinen restlichen 3, von Girassi, Wirtz, der Jew, einer nochmal einen richtig ordentlichen 150er, 200er hinlegt, dann sieht's ganz ordentlich aus. Es war dann aber leider mit der Jew 65 und Wirtz gestern 83 einfach zu wenig. So, jetzt 750, damit habe ich mich jetzt mit 2 Durchschnittsspieltagen erstmal so ein bisschen von ganz unten abgesetzt, aber wie du schon gesagt hast, war schon mehr oder weniger unrühmlich. Ich hoffe, dass beide Scores, die ich jetzt gesammelt hatte mit 670, 80 und 750, am Ende nicht in die Wertung eingehen müssen, weil dann wird es, glaube ich, eng werden nach unten.
Ja, hoffe ich auch. Siegerteam, einmal zum Vergleich, war an dem Spieltag das Team von JPP. Der hat mit Kimmich, Stiller, Weiser, Kramaric, Damen und Süle 1218 Punkte mitgenommen. Das wäre ja, so die Benchmark, an der man sich orientieren kann.
Also mit so einem 1100 oder 200er würde ich mich auch schon in Sicherheit wägen.
Ja, safe. Ganz bestimmt.
Naja. Schauen wir mal. Dieser Spieltag wäre eigentlich eine große Chance gewesen, weil sehr, sehr viele Lineups einsehbar waren. Ein Lineup, nämlich unter anderem die Bayern in Heidenheim. Und Anton, da wart ihr vor Ort. Nimm uns doch mal nochmal in so einen kleinen Rückblick mit, wie es war vor Ort und was da so ging.
Wir waren richtig lange da, ehrlich gesagt. Wir waren von Mittwoch bis Samstag da und am Anfang mal gesagt, Heidenheim ist, glaube ich, der schlecht angebundenste Bundesligist in der ganzen Bundesrepublik. Also wer da zur Auswärtsfahrt hin muss, der hat auf jeden Fall, bis er da ist, eine kleine Odyssee hinter sich. Janni ist mit dem Auto gefahren, ich bin über Aalen gekommen und war schon irgendwie einfach nicht gut, nach Heidenheim zu kommen. Einmal aber dort gewesen, war es eine sehr coole Zeit. Wir waren beim Training, wir waren bei der Pressekonferenz, wir wurden nochmal im Stadion rumgeführt. Alle Heidenheim-Mitarbeitenden super lieb, super hilfsbereit, super offen, super viel Bock gehabt, uns rumzuführen. Trotz des 4-0s alle irgendwie noch guter Dinge, guter Laune gewesen und so. Und ich glaube, wir haben dann auch rundum das Beste draus gemacht. In Heidenheim, glaube ich, können wir sagen, sind wir immer gerne, macht immer Spaß. Sollte es, toi toi toi, wir wünschen es euch nicht, die zweite Liga werden, natürlich auch gerne nächstes Jahr wieder, aber wir hoffen mal, dass ihr da den längeren Atem jetzt noch die letzten 4 bis eventuell 6 Spiele beweist und drin bleibt.
So ist es. Was man so in der Story und nebenher mitbekommen hat, hat das auch den Eindruck gemacht, als ob ihr da auf jeden Fall Spaß gehabt hättet und auf der PK ja einen Kickbase-Meilenstein eingesammelt habt. Das erste Mal, du Anton, glaube ich, ne, mit 2 PK-Fragen da beim Bundesligisten gewesen. Die eine erinnere ich mich noch, Frage nach Wanner und Conte, die gute Joke-Einsätze vorher hatten und so ein bisschen in die Startelf gequatscht wurden, wo du Frank Schmidt da ein bisschen was entlockt hast und Conte sogar tatsächlich gestartet am Wochenende.
Ja, war überraschend, beziehungsweise war nicht ganz überraschend, aber war natürlich, wenn du denkst, ey, das Team bleibt in der aktuellen Form gerade einfach gleich, war das schon irgendwie ein ganz guter Wink, aber war natürlich auch über Startelf einsehbar und so weiter dann für Kickbase-Manager nicht der krasseste Mehrwert, aber es war cool, weil sonst, wir haben ja irgendwie letzten Wochen auch schon immer ab und zu mal wieder gesehen, dass bei Augsburg mal Fragen vom Liga-Insider gestellt werden und so weiter, dass die vor Ort sind und für uns jetzt auch, eigentlich auch einfach mal cool, da mit dabei zu sein, irgendwie Startelf abklopfen zu können, hat sich im Training auch schon leicht angedeutet, weil nämlich eben auch am Mittwoch Beck, Pieringer und Conte in irgendeiner Abschlussform zusammen angelaufen sind oder so, aber
ja,
genau.
Ja, sehr gute Sache, sehr nice Geschichte und was ich hier noch im Intro stehen habe von uns, ist das Sticker-Album der Arminia aktuell,
ja, wo wir kurz
drüber sprechen wollten.
Das war wochenendfüllend, weil du hast die ganze Woche und Wochenende über immer wieder Snaps geschickt, wie du irgendwelche Arminia-Legenden am Einkleben bist und hast da auf jeden Fall ein ganz gutes Hobby, glaube ich, für dich für die letzten Tage gefunden. Gab's da auch zu Ostern nochmal ein paar Packerl extra?
Es war so geil. Das Problem ist, diese Sticker-Päckchen, die kriegst du im Moment bei einem hiesigen Discounter pro 10 Euro Einkaufswert hast du sozusagen so ein 5er Sticker-Päckchen dabei. Ich habe natürlich Freunde, Familie, Nachbarn, alle hier gebrieft, dass wenn da eingekauft wird, bitte auch fleißig die Päckchen mitgenommen und abgelehnt werden hier im Zweifel. Dementsprechend hatte ich jetzt zuletzt ein bisschen was und habe da am Wochenende mit zwei guten Freunden, mit denen ich dann zu Arminia gegangen bin, die natürlich auch die Sticker sammeln, vorher noch eine kleine Tauschsession eingebaut. Eigentlich brauche ich jetzt nur noch so eine kleine Butterbrotdose wie früher, schön Gummi drum um die Doppelten und dann geht's los auf die Tauschbörsen. Spaß beiseite, aber es war echt, also bei gutem Wetter jeden Tag so mal eine halbe Stunde auf dem Balkon gesessen und einfach Sticker eingeklebt und akribisch da natürlich versucht, die nicht krumm und schief reinzukloppen. Es lässt mich wirklich in so Panini-Sticker-Album-Erinnerungen schwelgen und macht extrem Spaß. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht. Also, das gibt es ja auch weiterhin alles für die Bundesliga. Ich muss sagen, ich fand es damals so ein bisschen schade schon, wo das dann so ein bisschen wegging von Panini-Album zu so
Tops-Karten und sowas,
diese
Match-Attacks und sowas.
Ja, Tops und Match-Attacks fand ich sogar schon irgendwo auch noch ganz geil an sich, aber da hat halt so dieses Einklebe-Feeling und so ein Album voll sammeln schon gefehlt. Aber dann gab es ja auch zwischendurch dieses, wo du nur diese runden Coins hattest, die du sammeln konntest mal ein Jahr, glaube ich. Oder diese Bälle und Kugeln, das war, glaube ich, auch Match-Attacks, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo es dann irgendwie alles so ultra-gamificated wurde. Nach und nach. Das habe ich gar nicht gefühlt und deswegen, das ist jetzt schon das zweite Stickerheft von Arminia, so in den letzten, ich weiß nicht, wann das letzte war, so vor 5-6 Jahren schätzungsweise. Was auch wirklich wieder geil ist, also wo du hast alle Spieler natürlich mit so Porträt und Action-Shot, du hast die Legenden-Elf, die zuletzt mal gewählt wurde, da drin mit Stickern, du hast generell so Top-Scorer, Top-Schützen, die mit den meisten Einsätzen und so in so Ranglisten mit so Holo- und Glitzer-Stickern und so, also ist schon geil gemacht, Props auf jeden Fall an die alten Kollegen, die da noch involviert waren. Und wollten wir kurz einmal hier mit reinnehmen, weil ich auch drüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, Anton, ob du da einen Durchblick hast, wie ist das bei so anderen Vereinen im Moment? Also man, sowas bekommt man natürlich nicht mit, weil das super nischig und super krass in der eigenen Vereinsbubble dann passiert und darüber hinaus natürlich keine Wellen schlägt. Aber ist das bei Bundesliga-Vereinen oder generell bei anderen Profiklubs im Moment auch so ein Ding oder ist das wirklich nur, dass vereinzelt die Vereine noch sowas machen?
Du hast ja dieses geile 60, 125 Jahre Jubiläumstrikot bei dir, richtig?
Ja.
Dazu gab es auch ein passendes Sticker-Album.
Geil.
Panini-Album?
Hast du es gesammelt?
Nee, ich hab's nicht gesammelt, weil lass mich erklären. Warte. Also, ich habe EM schon Tops gesammelt und Panini-Sticker-Album, beide. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann nicht schon wieder irgendwie Kohle rausfetzen dafür. Die Karten gab es zwar bei uns oder gibt es bei uns, so in allen Giesinger Kiosken und Lottoläden und so weiter zu kaufen. Das heißt, die könnte man sich auch ohne so einen Einkauf oder sowas einfach holen. Kann man sich auch online bestellen und so. Also wirklich eigentlich ganz geil gemacht. Ich habe aber diesmal drauf verzichtet, weil ich einfach nicht nochmal in so kurzer Zeit für Sticker Kohle rausballern wollte. Aber an sich eine sehr geile Sache. Und Ranking ist ganz klar Sticker, dann diese Match Attacks Hardkarten und dann diese Coins. Diese Coins sind ja absolut Quatsch.
Ja, das ist wirklich Quatsch. Also, wo ich jetzt zuletzt ja so ein bisschen meine Sammelleidenschaft auch bezüglich Trikots vertieft habe, da gibt's natürlich auch so ein paar Reseller und so, die dann so ein paar weiß nicht, zum Beispiel habe ich letztens so ein kleines Stickerpäckchen vom Afrika Cup 2000, weiß nicht, 7 oder so mitbekommen, wo du dann mal guckst, ob du da noch irgendwen kennst und da irgendwelche, weiß ich nicht, ja, alten Bundesliga-Legionäre noch dabei sind oder so, wo wir aber auch teilweise mal solche Geschichten bekommen haben, wie halt, wie gesagt, solche Bälle dann von damals oder solche Coins. Und also, da kann ich wirklich sagen, auch 10 Jahre später finde ich sie immer noch genauso scheiße.
Um
also,
die Thematik Sticker abzuschließen, warst du gut im Zocken? Heißt das bei euch überhaupt Zocken? Hieß das bei euch Zocken?
Was meinst du? Dieses so mit irgendwie aufeinanderschmeißen
und aufeinanderschmeißen sich umdreht und so. Und dann Hand drauf, umdrehen und so weiter. Warst du gut drin?
Ich war nicht besonders gut drin und habe mich dementsprechend auch eher rausgehalten. Also bei mir war das immer so ein Ding, so dann hat man das Gefühl gehabt, irgendeine Technik zu finden, dann geht es einmal schief und dann hast du es lieber wieder sein gelassen. Ich war dann schon eher der kalkulierte Trader, der, glaube ich, da dem einen oder anderen, ich will nicht sagen, übers Ohr gehauen hat, aber der schon immer ganz gut aus solchen Trades rausgegangen
ist. Die Glitzer, die ist locker 10 Karten wert.
Ja, solche Geschichten natürlich. Ja, nee, aber war immer geil, Alter. Also wirklich, wenn ich da drüber nachdenke, habe ich direkt Grinsen auf den Lippen, damals auf dem Schulhof und zu Hause mit Freunden und dann irgendwie OGS, offene Ganztagsschule, hieß es, glaube ich, dann in ausgesprochener Form, die Dinger getauscht und da stundenlang gesessen und so, das war so geil alles.
Ja.
Ja. Das einmal zu der Sticker-Album-Geschichte. Wenn ihr dazu irgendwie, weiß ich nicht, bezüglich eurer Vereine auch noch Stories habt oder da im Moment auch ähnlich wieder das Sammelfieber ausgebrochen ist, fände ich geil, wirklich mal drüber zu lesen auf unserem Discord-Channel, wo wir ja einen eigenen Podcast, STSB-Channel haben. Ja, gerne mal da was reintickern, wenn ihr was zu der Thematik habt. Apropos Sammeln und Fußballleidenschaft und Stuff, haben wir heute, genau wie letzte Woche, auch schon wieder unseren Partner Unisport dabei, die im Moment einen Anniversary Sale haben. Janni und ich haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das ja für mich auf jeden Fall eine Adresse in den letzten Jahren ist, wirklich, wo ich immer mal vorbeischaue, wenn ich fußballtechnisch irgendwie equipped werden muss oder irgendwas neu brauche. In diesem Sale ist wirklich von Trikots, über Fußballschuhe, über Equipment allerlei, Rucksäcke, Trainingsklotten, irgendwie Zubehör, alles dabei, auf jeden Fall mal vorbeischauen, Link ist in den Shownotes. Anton, wie stehst du denn zu Unisport? Sagt dir was? Hilft dir? Oder wie ist da so der Vibe?
Also kenne ich auf jeden Fall. Ich habe nach letzter Woche den Sale auch durchguckt, weil ich sofort angefixt war und dachte, ey, falls man da irgendwas Günstiges schießen kann, wäre ich auf jeden Fall dabei. Und ich kenne Unisport sogar sehr gut, weil in München gibt es einen Store und ich kaufe bei denen mittlerweile meine Fußballschuhe.
Ach Quatsch.
Ich bin gerne Fußballschuh Anprobier- und Hingeh-Kunde. Anprobieren muss ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich seit, weiß nicht was, 10, 15 Jahren immer Tempo trage, aber trotzdem irgendwie, wenn irgendwas ist, wenn du umtauschen willst, sind die da immer super freundlich, hilfsbereit und so weiter und wird dir schnell geholfen. Bei mir sind nämlich, glaube ich, die letzten Nike-Modelle auf dem Kunstrasen an der Sohle gebrochen. Ich war dort innerhalb der 6 Monate sofort umgetauscht, alles in Gewährleistung und so weiter, ging schnell, ging problemlos und deswegen bin ich großer Unisport-Fan, ja.
Ach, verrückt. Ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich stationär auch so gut aufgestellt sind, aber wieder was gelernt. Wenn mal wieder in München, kann man auf jeden Fall vorbeischauen, wenn was gebraucht wird. Und ja, ich habe tatsächlich auch, also wo du gerade sagst, du trägst so ewig schon Tiempo. Zwischendurch war ich auch auf Tiempo, aber da hatte ich auch immer Probleme mit der Sohle. Deswegen bin ich mittlerweile wieder weg. Und das ist nämlich immer so dieser riesen Pain, den ich habe, wenn man dann bestellt und dann sitzt hier doch nicht. Und dann hast du doch irgendwie ein bisschen so ein Plattfuß vorne, ist dann zu schmal oder. Deswegen schon keine schlechte Sache, also an der Stelle nicht nur den Sale checken, sondern wenn in München ansässig, gerne auch mal bei Unisport vorbeischauen.
Ja, und auch beim Tempo sehe ich Prozente, ich brauche bald wieder Eisenstollen, das heißt eventuell wird es ja, das bald perfekt. Wieder für mich.
Trifft sich gut, Anton. Weiter geht's. Ich sehe hier im Plan was ich nicht so richtig interpretieren kann. Anton, hilf mir bitte.
Ja, du hast einen sehr geilen Podcast-Titel mit Höhler schneller weiter, aber mein Fallback-Titel wäre gewesen Bench im Doppelpass, weil, Bench, meine Agenda ist es, die Folge, dich in den Doppelpass reinzuquatschen ein bisschen, weil auf der Rückfahrt von Heidenheim habe ich im Zug ganz gemütlich mir einen Doppelpass angemacht. Ich war Sonntag noch bei meinem Opa, der da in der Nähe wohnt und bin dann gestern Abend zurückgetuckert nach München, habe einen Doppelpass gehört und so weiter. Und die letzten Wochen waren ja irgendwie von Calcio war jemand dabei, der Conan Furlong war, glaube ich, mit dabei, Broski war auch schon am Start, ich weiß nicht, ob sogar ein Dimi schon dort gewesen ist, aber der Doppelpass, der erfindet sich so ein bisschen neu, der wird jünger, der wird dynamischer und ich finde, es ist an der Zeit, dass irgendwer von uns bald im Doppelpass sitzt und ich bin drauf gekommen, habe überlegt, wer passt, es musst du sein. Es musst du sein. Weißt du, warum es du sein musst? Wegen der Arminia. Nein. Wegen der Arminia, Mann. Pokalfinale. Alter, ja. Es ist, ich glaube, du hast sogar ungefähr, hast du eine Woche sogar zwischen Bundesliga-Ende und Pokalfinale oder ist es genau diese eine Woche?
Bundesliga ist 15.05. ungefähr, glaube ich, Ende, ne?
Und dann Woche oder? Drauf wahrscheinlich gleich Pokalfinale, gell?
24. ist Pokalfinale, ja, dann ist wahrscheinlich 17.
letzter. Okay, ja, genau, das 17. Aber da musst, ja. da musst du am 18. im Doppelpass sitzen. Weißt du, also Bundesliga abrappen, Kickbase bisschen näher bringen den Leuten und dann aber auch sprechen über deine Arminia. Weißt du, im Pokalfinale, Aufstieg in Sicht und so weiter, eventuell da schon aufgestiegen, das wäre sehr geil.
Also das wäre, wo wir eben bei Meilensteinen waren, das wäre auf jeden Fall ein kranker persönlicher Meilenstein für mich und ich wäre ultra nervös da zu sitzen, also das wäre wirklich verrückt, das wäre auch mit nichts zu vergleichen, was wir bis jetzt gemacht haben, so an Erfahrung. Aber ich halte es jetzt für nicht realistisch, ehrlicherweise, aber das wäre wirklich verrückt. Ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht, so was meint der? Habe ich irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht letzte Woche, was das jetzt irgendwie aufmachen würde, so dieses Thema? Aber ja, also interessanter Tag, ich fühle mich geehrt, Anton, dass du sagst, wenn, dann muss ich es sein, aber schauen wir mal, ob hier Entscheidungsträger aus der Richtung zuhören. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau, also an den Dopa, an Sport 1, Bewerbung ist raus, Bench muss da drin sitzen am Ende der Saison und falls wir eine krasse Crowd haben, dann kommentiert einfach mal irgendwo bei Sport 1 beim Doppelpass, bei weiß nicht wo, Bench in den Doppelpass. So, oder at Kickbase Doppelpass oder sowas. Macht da mal ein bisschen aufmerksam, weil das wird jetzt ein Projekt, das irgendwann, also irgendwann muss es passieren, oder?
Ja, ey, also das muss auf jeden Fall jetzt kein ausgesprochenes, spezifisches Ziel an der Stelle sein, aber das ist natürlich was
ich find's auch
für
geil,
Kickbase,
Mann,
für uns irgendwann einen Meilenstein wäre. Keine Frage.
Ja, bockt sich auf jeden Fall bei mir immer, sich das noch in Podcast-Form zu geben. Sonntag selber schauen ist immer ein bisschen schwierig. Ist natürlich auch einfach immer viel Gelaber und sowas, aber geil und atzig da ab und zu in den Podcast reinzuhören. Deswegen mache ich das immer ganz gerne. Und da mal deine Stimme zu hören, das wär's.
Geil, ich bin gespannt. Ich habe auch noch eine ganz kleine Geschichte dann an der Stelle, die ganz gut dazu passt. Und zwar hatte ich in den letzten Tagen, immer mal wieder ein bisschen Kontakt mit dem lieben André, mit André Albers, dem Stammplatz-Host und vor allem auch dem Phrasenmäher-Host vom Bild-Podcast.
Dem Mann, der
liebe Grüße an der Stelle.
TikTok gerade überflutet.
Bitte?
Der Mann, der TikTok gerade überflutet mit Fußball-Content.
Ja, also auch da, Stichwort neu erfinden, ist viel mit so Fußball-Tic-Tac-Toes und allem möglichen zuletzt im Gange mit seiner Beteiligung. Ich höre sehr, sehr gerne wirklich auch einfach immer, um so ein Update mal zu haben. Da gibt's ja täglich dann sozusagen den Stammplatz, den er in aller Regel hostet mit einem Kollegen. Und mit dem hatte ich so hin und wieder mal hin und her geschrieben zuletzt. Und der hat dann jetzt auch, wo die nächste Phrasenmäher-Folge ansteht, was einer meiner Lieblingspodcasts, ehrlicherweise sportbezogen ist in Deutschland, hatte demnächst Domenico Tedesco im Podcast zu Gast, den ich auch immer sehr interessant, gerade auch so bei Interviews und Podcasts finde. Und dann gibt's immer mal so einen Story-Sticker, wo es dann heißt, falls ihr Fragen habt, schickt mal gerne. Wo ich dann was hingeschrieben hatte und er gesagt hat, ja, mach doch mal eine Memo einfach, dann spiel ich es ihm im Podcast vor. Ist eine Memo platziert mit einer Frage an Domenico Tedesco, die dann hoffentlich auch ihren Platz in der Episode findet. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wo wir gerade schon beim Thema waren. Kickbase und uns irgendwo anders jetzt nicht aktiv zu platzieren, aber wo mal irgendwie was Sinn machen könnte.
Hey Domenico, zockst du Kickbase? Grüße.
Genau, das war meine Frage. Also seid gespannt.
Geil, da auf jeden Fall mal reinhören. Von dem ganz witzigen Thema zu einem bisschen unerfreulichen. Gulaschi-Häme bei Liga Insider habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe nämlich, oder wir haben am Wochenende eine DM bekommen von einem User, der gesagt hat, kommt mal ein bisschen auf Zack und Schaut euch mal die Kommentare bei Liga Insider an, da müsst ihr löschen. Da wird irgendwie sich gerade nicht so schön über Gulaschi geäußert. Und da an der Stelle einmal der Hinweis, über die Liga Insider Kommentare haben wir überhaupt keine Handhabe. Also ich habe dann auch ein bisschen reingelesen und war schon irgendwie auch unter der Gürtellinie. Und Liga Insider hat da auch gelöscht, aber Liga Insider und Kickbase haben gar nicht so viel miteinander zu tun, wie ihr denkt.
Ja, also, so ist es.
Da haben wir keinen Einfluss drauf. Und die Jungs von Liga Insider sind da, glaube ich, dann auch irgendwie auf Zack, da dann nach und nach was rauszulöschen. Aber wenn das irgendwie schnell nach dem Spiel viel passiert, dann kommen die da wahrscheinlich auch nicht immer hinterher. Und an der Stelle einfach, wenn euch irgendwas auffällt, so, dann kommentiert selber dagegen. Macht darauf aufmerksam, seid da irgendwie laut, dass sich nicht irgendwie einfach unschön über Spieler geäußert wird, die einfach verletzt sind, ganz egal von welchem Verein. Und ich glaube, da muss man sich allgemein ein bisschen auf den Ton in den Kommentarspalten einigen, dass der vielleicht einfach ein paar Mal zwei Stufen zurückgefahren wird.
Absolut. Das lassen wir genauso stehen und dann, bevor wir auch gleich zum Maschinenraum kommen, Anton, haben wir hier noch das allwöchentliche Quiz. Allwöchentlich ist ein bisschen übertrieben, mal haben wir ein bisschen was dabei, ja. Mal nicht. Mit deiner Beteiligung aber immer sehr, sehr gerne gesehen, deine
Fragen. Ja, wir haben krass lang gequatscht und deswegen möchte ich es auch gar nicht so krass lang machen. Ist eigentlich nur eine Frage beziehungsweise eine Liste, von denen du mal so viel Jungs, wie du möchtest, runterschießen kannst. Quiz leite ich wie folgt ein. Oliver Baumann absolvierte gegen Freiburg sein 400. Pflichtspiel für die TSG. Dieses Jubiläum zum Anlass. Wie viele Spieler aus der Top 8 der aktiven Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen bekommst du zusammen?
Oh mein Gott. Oh, das ist eine richtig eklige Frage. Also, Baumann ist mit 400 auf welchem Platz?
Drei. Also, wir haben auf jeden Fall Pflichtspiele Bundesliga 486, Pflichtspiele TSG 400. Jetzt geht es nur um die Bundesliga-Spiele.
Okay, also wen wir auf jeden Fall haben, ist natürlich Thomas Müller.
Platz 2, 499.
Wen wir auch haben müssten, wäre Manuel Neuer.
Platz 1, 521.
Wir reden nur von Aktiven, richtig?
Jungs, die gerade aktuell in der Bundesliga spielen. Ja,
okay. Die ersten drei. Und wir reden auch nur über Bundesligaspiele oder generell über Profispiele?
Nur Bundesligaspiele.
Boah, okay, ja, das ist tough. Boah, das ist sehr schwer. Ich habe jetzt 3 von 8. Das ist schon mal gar nicht so kacke, finde ich. Mhm. Ich gehe jetzt gerade mal die Vereine durch. Also bei Bayern, wer ist da noch aktiv und extrem lange dabei?
Kommt keiner mehr drin vor.
Hätte ich jetzt auch keinen auf dem Schirm gehabt. Bei Dortmund gerade alles weggebrochen, was vorher aktiv und sehr lange dabei gewesen wäre, glaube ich.
Da haben wir aber einen auf der 7.
Ich habe gerade über Brandt nachgedacht, der natürlich auch schon in jungen Jahren mit Wolfsburg-Leverkusen einige Einsätze hatte. Wie sieht es mit Brandt aus?
That's the man. Der hat auch Jubiläum gefeiert am Wochenende. 350. Pflichtspiel ist, glaube ich, der drittjüngste Spieler, der die Marke erreicht.
Ja, stark. Hatte ich sogar auch noch irgendwas gelesen. Ja, okay. Dann bin ich schon mal fast zufrieden. Gulaschi war zu spät. Sonst irgendein Leipziger. Orban, könnte man drüber nachdenken, glaube ich aber eigentlich nicht. Ich sag trotzdem mal Orban, um mich abzusichern. Mhm. Okay, sehr gut. Union sehe ich nichts. Stuttgart sehe ich nichts. Eigentlich alle noch zu jung. Was ist mit Maxi Arnold?
Maxi Arnold ist dabei. Ja, ist die 5.
Okay. Dann
fehlt noch, soll ich dir Vereine sagen?
Grifo?
Nee, aber Verein ist gut.
Freiburg, Alter. Wer hat denn da? Günther.
Günther, ja. Und noch jemand? Günther ist die 8. Und Ginter, genau. Und Ginter,
ja.
Und dann fehlt noch einer und dann musst du zurück zu Union.
Boah, einer zurück, Rani Khedira nicht, oder?
Nee.
Ach so, Christopher Trimmel.
Nee, auch der auch nicht, aber Verteidiger. Auch nicht,
jetzt zu wenig nah Bundesliga. Was hast du gesagt, Verteidiger?
Ja.
Okay, da stehe ich jetzt gerade extrem auf dem Schlauch. Welcher, Kevin Vogt.
Der ist es, alle 8.
Wow.
Da sind wir doch.
Ich hatte eben noch über Radetzky nachgedacht, ob der schon lang genug in der Bundesliga unterwegs ist. Aber ey, da bin ich sehr stolz auf mich gerade, dass ich die relativ fix zusammengekriegt habe.
Ja. Ja, geil. Und damit ich auch was zu raten habe, gehen wir jetzt weiter in den Maschinenraum.
Maschinenraum.
Und im Maschinenraum habe ich mir nämlich überlegt, dass ich mal raten möchte, wen du mitbringst, weil du hast natürlich schon immer so ein leichtes Muster, wen du dabei haben willst, dass es irgendwelche Spieler sind, die über krasse Aktionen aufgefallen sind, die wenn möglich nicht in den Topspielern mit drin sind. Und deswegen habe ich mich da versucht, mal so viel wie möglich Jungs von dir zu treffen. Und du kannst ja mal sagen, ich habe 5 Takes, vielleicht grase ich da 2, 3 von deiner Top 3 ab. Ich habe Querfeld mitgebracht, der hat zwar krass gepunktet, aber der Hammer war einfach sehr, sehr stark. Ich habe Itakura mitgebracht für den Antritt vor dem 1-0 und die Bude. Ich habe Mansambi mitgebracht, Startelfdebüt und Vorlage und allgemein ganz gut gewirbelt da vorne. Ich habe Undav als Rückkehrer auf dem Scorerboard und Doppelpacker Höhler. Habe ich wen getroffen?
Du hast tatsächlich wen getroffen. Höhler und Querfeld sind natürlich disqualifiziert, weil Top 10 hast du schon so ein bisschen selbst angerissen. Aber wen ich als ersten Spieler dabei habe und wo ich dann direkt mal einsteige, ist natürlich João Mansambi. Ich glaube, er wird so ausgesprochen, als Schweizer ist er, meine ich. Du hast es gesagt, Startelf-Debüt und den Assist gegeben, nachdem er letzte Woche schon getroffen hat. Die Wochen davor haben wir schon viel drüber gesprochen, ob er seinen Einsatz mal bekommt, weil er immer mal wieder relativ gute Minuten bekommen hat, immer mal wieder auch thematisiert wurde vom Coach. Und er hat mich vor allem am Wochenende er hat mich vor allem am Wochenende überrascht, weil ich mir das Ganze realtaktisch nochmal angeschaut habe. Und Mansambi für mich, ich meine, der kam aus irgendwo aus der Schweiz, glaube ich, damals, St. Gallen oder sowas, ich möchte mich jetzt aber auch nicht festlegen, hat dann ein, zwei Jahre noch in der Jugend in Freiburg gespielt, ist jetzt hochgekommen, ein relativ unbeschriebenes Blatt für die meisten. Von seiner Art und Weise, wie er aber jetzt seine Einsätze gesammelt hat und wie er gespielt hat, hätte ich ihn eigentlich als klaren Sechser, Achter eingeschätzt, der auch auf der Position relativ, auf diese Position relativ fixiert ist. Am Wochenende hat er realtaktisch noch vor Lukas Höhler gespielt. Also im Zentrum scheinbar echt sehr flexibel einsetzbar. Am Wochenende jetzt keine klare Spitze dann in dem Sinne gespielt, weil da war dann schon auch Höhler so ein bisschen der Tower vorne drin, der mal was runtergepflückt hat. Stichwort Höhler schneller weiter und der dann der Zielspieler war. Mansambi aber sehr, sehr viel auch in und um den 16er rum unterwegs gewesen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen an und für sich, auch die Flexibilität von ihm einfach. Ich muss sagen, die eine Aktion, das Dribbling vor seinem Pfostentreffer, fand ich auch wirklich unfassbar gut. Natürlich kann man drüber sprechen, ob er das Ding nochmal querlegen muss, aber da auch einfach jetzt in dem Alter mit der wenigen Erfahrung mutig zu sein, sich das 1-gegen-1 zu nehmen und dann auch den Abschluss zielstrebig zu suchen, mutige Art zu spielen gehabt am Wochenende, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da hast du schon mal gehittet. Möchtest du noch was dazu sagen?
Sehen wir, glaube ich, Back-to-Back jetzt starten, weil ich fand es wirklich gut. Ich fand auch die Ablage zum Höhler-Tor richtig geil, ja. Was Höhler auch danach nochmal geil gemacht hat mit dem Schusshaken und dem Aufziehen. Und allgemein fand ich, wenn man das dritte Freiburg-Tor mit reinnimmt, haben die es einfach wirklich gut ausgespielt.
Absolut. Dann, mein zweiter Take, den hast du nicht getroffen. Da ging es dann ein bisschen Richtung, ein bisschen mehr Richtung Fankultur und Standing. Und du hast es schon gesagt, Brand 350. Spiel, Baumann 400, wenn ich jetzt mich noch richtig erinnere. Und es gab noch ein viertes Debüt, auf das ich jetzt nicht Debüt, ein Jubiläum, wo ich jetzt nicht mehr drauf komme. Das, was ich mitgebracht habe, ist allerdings Patrick Meinker, zu dessen Ehren es dann auch die Choreo in Heidenheim gab. Auch da kannst du gleich gerne nochmal sagen, wie es vor Ort so war. 250 Spiele mittlerweile für den Verein gemacht, eigentlich jetzt schon eine lebende Legende. Und da musste ich meine Wahrnehmung auch nochmal bestätigen und hab's dann nochmal nachgeschaut. Der Mann ist auch erst 30. Also der wird sicherlich noch mindestens mal 3-4 Jahre, die wahrscheinlich dann auch in Heidenheim verbracht werden, würde ich jetzt mal meinen. Beziehungsweise wenn man tatsächlich runtergeht, ist er sicherlich jemand, der auch in der Bundesliga Anklang finden würde. Bin ich mal gespannt, ob und was da passieren könnte. Der identifiziert sich aber schon sehr mit dem FCH und ich könnte mir vorstellen, dass der auch da auf seine 350-400 am Ende kommt. Ich habe es gesagt, lebende Legende, absoluter Eckpfeiler im Moment, auch sportlich, menschlich auch, also so wie wir ihn jetzt tatsächlich die letzten Male kennengelernt haben, super Typ, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, Anton, aber ich denke, das passt soweit, und hat sich auch hinterher sehr, sehr dankbar für die Wertschätzung der Fans gezeigt, da auch nochmal Posts zu abgesetzt und fand ich einfach eine runde, gute Sache.
Ja, super Typ, super Mannschaft, alle super freundlich gewesen. Im und ums Stadion rum war die Stimmung auch gut, weil im Endeffekt, klar, du verlierst 4-0, aber das sind die Bayern und das kann man dann auch mal hinnehmen. Alle waren trotzdem so ein Ticken enttäuscht, dass von Heidenheim selber nicht so krass viel gekommen ist, beziehungsweise defensiv gut stehen, hat nicht richtig geklappt, offensiv gefährlich werden, hat zu selten, vor allem in der ersten Halbzeit geklappt. Aber an sich sind die, glaube ich, alle ganz guter Dinge, dass das die Saison auch wieder klappt. Und im Dopa gestern gehört, bis auf Wanner und Kretzig haben alle Jungs da gültige Zweitliga-Verträge. Also das wird auch so oder so, glaube ich, nicht zu stark auseinanderfallen. Und selbst für den Fall des Abstiegs hätte man da auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe zusammen.
Das ist auf jeden Fall gut oder interessant zu wissen. Also das wird ja dann oft zum Problem, wenn du dann doch mal hochgehst, dann wollen die Spieler alle auch abgesichert sein, falls es wieder runtergeht. Dass man da dann im Zweifel das Weite suchen kann, aber das hört sich nach einem sehr, sehr guten Core, den man da im Zweifel zusammenhalten kann, an. Genau, und dann der dritte Spieler, und da hast du jetzt natürlich einige Takes eben rausgehauen, die absolut Sinn gemacht hätten. So einen Undav habe ich mich ein bisschen rumgeschlängelt, weil man natürlich mittlerweile weiß, dass ich ein großer Fan von seinem Spiel an und für sich bin und ich da nicht die zu persönliche Note reinwerfen wollte. Einen Itakura generell auch letzte Woche den Führungstreffer erzielt, dann hast du natürlich diese Woche am Ende verloren, noch 3 Stück gekriegt, deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan. Geworden ist es am Ende jemand für wirklich wieder eine einzelne Aktion, und der hat von uns gut Shit bekommen dieses Jahr. Enzo Mio ist ein ganz, ganz feiner Fußballer, der aber einfach zu wenig draus macht, wo wir uns, glaube ich, auch einig sind. Der immer wieder mal seine Momente hat und aufblitzen lässt, was er kann, und so eben auch am Wochenende wieder, wo ich vor allem, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt als Qualifikation für den Maschinenraum, aber ich fand einfach den Kontakt vor seinem Tor, was dann natürlich auch am Ende blitzsauber gemacht war, super Abschluss dann mit dem linken Fuß, gut zur Mitte gegangen und dann das Ding da reingeschweißt in der verrückten ersten Halbzeit in Berlin. Der Kontakt, den er hat, wo der Gegner aber so ein bisschen unterm Ball hertaucht, ist eigentlich so diese typische Situation, wo du damit rechnest, dass der Gegner ein bisschen an den Ball kommt und dann auch hinterher nicht mehr selber den Fuß dran kriegst, wenn er dann doch drunter her segelt. Mio pflückt das Ding runter, direkt mit dem Kontakt zur Mitte, ist einfach wieder was gewesen, wo ich so dachte, Junge, da gibt's ein, zwei Händevoll Spieler in der Liga, die das mit der Güte und in der Sorgfalt und Zuverlässigkeit auch haben, solche Aktionen, wie es ein Enzo Mio kann. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, weil, wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade mit diesem Effizienzproblem, was du in Stuttgart auch dieses Jahr hast, ein Enzo Mio sehr genau beäugt wird, wenn da die großen Angebote im Sommer kommen sollten, kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann auch nicht ganz abgeneigt ist, das große Geld dann zu nehmen. Ich bin aber auch gespannt, inwiefern diese großen Vereine da wirklich konkret vorstellig werden, die bei ihm oder im Zusammenhang mit ihm immer mal wieder genannt werden, weil ich glaube, er hat brutale Anlagen, aber da fehlt auch noch ein gutes Stück, dass er wirklich auf die internationale bzw. Weltklasse in einer Konstanz kommt, die solchen Vereinen dann weiterhilft.
Ja, das Interesse dürfte auf jeden Fall dahingehend so ein Ticken abgeflacht sein, aber wenn du mit dem VfB wieder international spielst, was du ja nicht hoffen wirst, sollte das auf jeden Fall auch nochmal für ein Jahr, glaube ich, ganz gut reichen.
Yes, das wäre mein Maschinenraum für heute. Und Anton, wir haben jetzt hier eine gute halbe Stunde schon abgespult, bevor wir in den Spieltag reinstarten. Ich glaube, wir besprechen natürlich jede Partie, können uns da vielleicht ein bisschen kürzer halten, weil in vielen Spielen auch jetzt gar nicht so viel zu holen war am Wochenende. Ich glaube, wenn wir reinstarten mit Mainz gegen Wolfsburg, haben wir hier schon die erste Partie, wo wir natürlich 2-3 Punkte zu haben, wo ich aber, um das Spiel vielleicht mal ganz kurz so abzurappen insgesamt, sagen muss, also Mainz weiterhin schon so ein Stück weit in diesem Abwärtsstrudel. Man hat jetzt zwar endlich mal wieder gepunktet nach einigen Niederlagen in Serie, aber so in der ersten Halbzeit ist mir schon extrem aufgefallen, wie ungewohnt unsicher man in einzelnen Situationen war. Also ich glaube, das knabbert dann schon an der Truppe, wenn jetzt auch medial und von außen die ganze Zeit kommt, yo, du hast eine geile Saison gespielt, aber jetzt wirst du mit dem Programm irgendwie durchgereicht am Ende, kriegst keinen Fuß mehr an die Erde. Das macht schon was mit den Jungs, glaube ich auch beobachtet zu haben. Das 2-2 hinten raus nach einer ordentlichen zweiten Halbzeit ist dann natürlich extrem unglücklich, auch wie es fällt, aber mit dem Ergebnis, wie es jetzt ist, wird es für Mainz immer schwerer, auch mit dem Restprogramm, sich da oben im obersten Drittel noch festzukrallen. Wolfsburg ist damit absolut perspektivlos aus meiner Sicht, ist jetzt durch, da geht nach oben und unten gar nichts mehr. Und ansonsten, vielleicht erstmal dein Take dazu, bevor ich noch so ein, zwei nischigere Takes dazu haben.
Ja, also ich glaube, Wolfsburg gibt mir und den allermeisten Kickbase-Managerinnen gerade wirklich, wirklich wenig. Bei den Mainzern glaube ich auch, oder ich weiß nicht, ob du es glaubst, ob du es gerade durch die Blume gesagt hast oder nicht, dass die aus der Top 6 beziehungsweise dem europäischen Bereich, sollte die 7 reichen, noch komplett rausrutschen. Bremen ist mit vernünftigem Restprogramm dran, Dortmund ist dran, Gladbach ist im weitesten Sinne dran. Deswegen glaube ich, dass es für Mainz am Ende auch ob des schwereren Restprogramms nicht reichen wird. Und glaube, dass man sich einfach nicht für diese krasse Saison belohnen kann, auch wenn Burkhardt eventuell, der war schon zurück, gell, am Wochenende, hat schon gezockt.
Ja.
Ja, scusi. Dann, ich glaube auch, dass es mit Burkhardt und Amiri zurück in der Startelf nicht reichen wird, um da am Ende den ganz großen Coup zu landen. Aber trotzdem war es einfach eine starke Mainzer Saison, sowohl nur mit Blick auf die Liga als auch mit Relevanz und Kickbase-Bezug gesprochen. Aber das 2-2 gegen Wolfsburger, die, glaube ich, seit gefühlt 13 Spielen nicht gewonnen haben, ist das eine sehr, sehr enttäuschende Nummer zu Hause.
Ja, absolut. Ansonsten ein Fact, den ich noch mitgenommen habe, Stichwort unnützes Wissen, keiner von euch braucht's, jeder nimmt's mit Kusshand. Arnold mit dem 1-0, gemeinsam mit Diego und Marco Reus, Topwert an Toren aus der Distanz, 21 Hütten haben die jetzt jeweils aus der Distanz erzielt, wo Arnold jetzt gleichgezogen hat und wahrscheinlich auch noch den Topwert sich dann schnappen wird, früher oder später. Und dann habe ich noch zwei Spiele, über die ich kurz sprechen wollte. Wir haben gesagt, schweres Restprogramm, deswegen jetzt gar nicht so interessant. Nelly Viper, der oft in gefährliche Situationen involviert war und der mir vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er echt ein sehr gutes Auge für den Mitspieler hatte. Also da waren so ein, zwei Ablagen dabei, wo man sonst so ein bisschen eigentlich immer vermutet, gerade die Neuner, die klassischen Stürmer, nehmen sich da den Abschluss, haben so ein bisschen diesen Tunnelblick, wo er noch die Situation jeweils ein Stück weit gefährlicher gemacht hat, dadurch, dass er ein sehr gutes Auge für den Mitspieler hatte. Hat auch wirklich ordentliche Punkte
gemacht. No way, warte.
Ja.
Ich habe eine Push bekommen vom Kicker, Ex-Nationalspieler Kevin Volland kehrt zu 60 zurück. What Nein. the fuck, Alter?
Was?
Was zur Hölle, wie geil ist das denn?
Jetzt, also
in aber, der Sekunde. 32 wird ab Sommer für Junge. Wie geil ist das denn?
Ja, da nehme ich es dir auch nicht übel, hier so interrupted zu haben. Also das ist natürlich für nächstes Jahr sehr interessant. Da musst du jetzt nur noch hoffen, dass es ein geiles Trikot nächstes Jahr gibt.
Unbedingt, Mann, ganz egal. Und wenn das denn rot ist, ich würde es mir kaufen. Alter, ja, okay, Volland zurück zu den Löwen, ist krass. Ey, ich stand da in der Kurve als Jungspund hier, als der auf die große Reise gegangen ist. Endgeil.
Ja, Mann. Sorry. Das ist wirklich stark.
Darfst du zurück zu den Mainzern.
Ja, passt. Also Nelly Viper oft in sehr gefährliche Situationen gekommen, auch ordentliche Punkte für das Ergebnis dann am Ende gemacht, ist aber trotzdem nicht allzu interessant aus meiner Sicht, weil hartes Restprogramm und weil vor allem Mainz erste Elf auch dann mitten im Nebel, wenn er wieder spielberechtigt ist, eigentlich an und für sich stand und ein Viper sich da wahrscheinlich weiterhin anstellen muss, für mich aber ganz klar der erste Joker dann für vorne drin aktuell ist. Auf der anderen Seite, bevor du dazu noch was sagst, Kevin Paredes oder Paredes, sagt wie ihr wollt, Startelf aus der Kalten. Anfang der Saison, beziehungsweise nach seiner Verletzung, haben wir schon ein, zweimal über ihn geredet, weil er immer sehr interessant war, als er fit war und auch echt ein richtig guter Zocker ist. Für mich war es jetzt trotzdem ein Stück weit unerwartet. Was siehst du die nächsten Wochen bei ihm?
Ja, angeschlagen raus, deswegen weiß ich nicht so richtig, ob er wieder startet, aber ich würde ihn nicht mitnehmen. Ich glaube, dass er spielen wird, aber ich würde ihn nicht mitnehmen, weil einfach Wolfsburg und das Programm und überhaupt und sowas und auch wie sich Hasenhüttl geäußert hat und sowas, das gibt mir nicht den Vibe, dass in Wolfsburg nochmal richtig viel geht, weil auch bei Hasenhüttl klang, dass, ey, wenn du mit dem Kader schaust, wer aktuell vor uns steht, dann hat es vielleicht einfach nicht gereicht und dann soll sich nächstes Jahr der Nächste versuchen. Dann klingt das so ein bisschen, als lässt man jetzt einfach die letzten Spiele austrudeln und deswegen würde ich sowohl auf Wolfsburg als auch auf die Mainzer nicht mehr zu viel geben. Merkt man ja Lee Viper auf jeden Fall für nächste Saison, um da vielleicht undercover einen guten Starter zu haben zu Beginn der Saison, aber für die Saison würde ich beide nicht mehr mitnehmen.
Absolut fair. Siehst du mehr bei den Freiburgern am Wochenende 3-2 zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen?
Ich habe das Restprogramm nicht blind im Kopf, aber Mansambi habe ich heute auf jeden Fall auch im Kickoff empfohlen, weil ich da davon ausgehe, dass er weiter starten wird, weil es einfach sehr, sehr gut gepasst und funktioniert hat. Glaube auch, dass ein zurückkehrender Röhl nicht nochmal krass Startelf-Kandidat wird, weil Mansambi es einfach gut gemacht hat und ich da auch im Kampf um Europa nicht sehe, warum du nochmal drehen solltest. Freiburg ja auch da wieder realistische Chancen auf die Champions League einfach noch.
Absolut. Ja, also ich glaube, du hast da noch relativ viele direkte Duelle oben drin, wo wir dann auch gleich bei dem einen oder anderen Kandidaten noch drüber sprechen werden, so auch bei den Freiburgern, aber es ist alles nach oben drin, natürlich für einige Vereine, die da von hinten noch so reinluschern, hat sich auch viel zum Guten gewendet, dass da jetzt wieder mehr drin ist. Für den neutralen Zuschauer ist es natürlich top, ne? Also ich sag mal, von 3 Frankfurt mit 52 vor allem, aber ab 4 mit Leipzig und 49 bis wahrscheinlich mit viel Fantasie Gladbach auf 9 mit 44 ist noch richtig was drin und das dürfte auch dann bis zum Ende sehr spannend bleiben. Den Tag, den du dann eben zu Wolfsburg hattest mit, da ist das Ding jetzt durch und das trudelt ein bisschen aus, ist für mich natürlich an der Seite dann oder an der Stelle komplett umzukehren und zu sagen, ey, alle, die da jetzt noch mit drin rumwirbeln oben, die spielen um alles, die spielen auf alles und da sollte man natürlich, ja, wenn man den Vereinen vertraut oder den Teams da vertraut, so ein bisschen auch den Fokus drauf setzen, gerade noch bei Teams unterwegs zu sein, wo es, wo dann vielleicht der Meter mehr gegangen wird und noch der Scorer mehr drin ist am Ende der Saison.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst noch was zu Freiburg? Also ich würde an der Stelle, du hast es eben schon kurz gesagt, Höhler extrem stark vor dem 1-0, auch Doan mit guter Vorarbeit. Höhler generell fand ich wieder sehr, sehr agil, so ein bisschen als, ich habe mir hier aufgeschrieben, als Tower und spielerisches Element. Also ich finde es immer sehr erfrischend, wie ja, variabel der auch auf dem Platz einfach einsetzbar ist. Der ist stark in der Luft, der hat trotzdem eine gute Dynamik am Boden, der hat ein gutes Gefühl für die Situation, kann so ein bisschen in dieser Spielmacherrolle, kann aber auch wirklich als Spitze und Zielspieler agieren. Ich ja, bin ja großer Fan, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ich mag den Spielertypen Höhler sehr gerne und glaube, dass der auch jetzt für den Rest der Saison da auf jeden Fall gesetzt bleiben wird. Also eigentlich interessanter Spieler an und für sich. Und was du eben auch schon gesagt hast, alle drei Tore von Freiburg ganz gut gespielt, hatte ich mir auch notiert. Ich fand Freiburg extrem stark auf engem Raum im letzten Drittel, also wirklich alle Tore gut ausgespielt. Du hattest auch mit Mansambi, der auch so auf engem Raum ein Schnicker scheinbar ist, ja, noch ein mehr neben den Grifos, Höhlers und Doans, die wirklich in engen Momenten ein gutes Gespür dafür haben, was jetzt die beste Entscheidung ist. Und das, finde ich, hat Freiburg extrem stark gemacht, gerade offensiv in dieser Woche. Wobei ich dann auf der anderen Seite sagen muss, ey, die Hoffenheim-Tore, auch wenn am Ende das schon fair war, dass es ein enges Spiel geblieben ist, man ähnliche Statistiken an Abschlüssen, X-Goals und Co. hatte, beide Hoffenheim-Tore eigentlich mehr oder weniger Flipper-Dinger, Zufall, hier ein Ding, ja, abgefälscht und da fällt der Kramaric auf den Fuß, dadurch auch so ein bisschen das Momentum Anfang der zweiten Halbzeit dann bekommen durch die zwei späten Tore in Halbzeit 1. Es war aber insgesamt schon aufgrund der Art und Weise, wie man sich die Möglichkeiten erarbeitet hat und was für Fußball man gespielt hat, aus meiner Sicht ganz verdient für den SC Freiburg.
Ja, auf jeden Fall. Mir gewinne jeden Doppelpass, spielen alle in unserem Bächle-Lass. Passt da, glaube ich, ganz gut zu dem Spiel. Und wir können einen weitergehen nach Bremen, vom Bächle an die Weser.
So machen wir es. Bremen gegen Bochum. 1-0, glaube ich, ein Spiel, ja, wie man es erwartet hat, mehr oder weniger. Bremen recht sattelfest die letzten Wochen. Jetzt, glaube ich, mit dem vierten Sieg in Folge. Da habe ich am Wochenende, meine ich, aufgeschnappt, dass es seit 10 Jahren den Werderaner nicht mehr geglückt. Auch eine unfassbare Statistik eigentlich. Gut, man hatte natürlich in der Phase auch ein bisschen mehr zu knabbern als davor in den glorreichen Nullerjahren. Trotzdem, wie gesagt, am Ende verdient für Bremen, wenn sie auch nicht ja, besonders häufig super zwingend geworden sind. Gerade bis zu dem Dreierwechsel waren es vor allem die Standards, die sie gefährlich gemacht haben. Dann fand ich, kam mit Jinma und Co. und vor allem mit dem Jinma echt gut Schwung nochmal von der Bank. Der wäre auch jemand, den ich beim Bremer Restprogramm jetzt für die nächsten Wochen interessant finde. Ich glaube nicht, dass jetzt schon direkt ein Startelfwechsel anstehen wird. Wenn es aber vielleicht nächste Woche nochmal so eine Partie gibt, wo er hinten raus dem Ganzen nochmal gut was gibt, dann ja, könnte er aus meiner Sicht schon nochmal Startelf-relevant werden. Vor dem 1-0, finde ich, ist es ein bisschen glücklich für Bremen, weil das ist schon eigentlich eine klassische Situation, die du so gegen den Verteidiger dann oder beziehungsweise gegen den Stürmer abpfeifst, wenn da in der Luft dann der Ellenbogen, die Schulter nochmal so zum Gegner geht. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das ist ein unfassbarer Fehler, entscheidet so ein Spiel und darf so nicht passieren. Deswegen ein bisschen glücklich für die Bremer, wie das Tor fällt. Insgesamt aber dann verdiente Nummer und Bremen spricht wie Dortmund und Co. auch wieder oben mit.
Ja, ich finde, das ist kein Foul. Ich würde sagen, im Mittelfeld pfeift hier das keiner. Ich finde, das ist die Light-Version von dem Schubser, also die wirklich Light-Light-Version von dem Schubser in der Hinrunde von Jonathan Tah gegen Ekitike bei dem Kopfball. Weißt du es noch?
Mm-hmm.
Ich finde, da kann man sagen, das war wahrscheinlich ein Foul. Und bei dem Wittek-Ding sehe ich es aber ehrlich gesagt nicht. Fand allgemein aber bei Bremen überraschend, dass, beziehungsweise hätte erwartet, dass mehr Punkte in der Offensive landen und da vielleicht ein paar mehr Buden fallen. Jetzt aber die Rohpunkte in der Defensive bekommen, trotzdem 1500 Kickbase-Punkte mitgenommen. Also aus Bremer Sicht eigentlich ein guter Spieltag.
Ja, absolut. Ich hatte so ein bisschen einfach diesen Gedanken, weil Wittek trifft ja schon sehr klar den Ball und der Impuls kommt, nachdem der Ball getroffen wurde, weißt du?
Ja.
Und dann ist eigentlich so Situation vorbei, Schubser. Also ich hätte halt genau diesen Satz anders formuliert und gesagt, wenn das im Mittelfeld passiert, pfeift's jeder. So.
Findest du wirklich?
Aber, okay. Ja, Ja, für mich ist das so ein typisches, so, der eine geht zum Kopfball, der andere kommt nicht in die Situation, gibt dann aber noch den Rempler, so, weißt du? Und deswegen, aber, wie gesagt, das ist jetzt nichts, woran wir uns ewig aufhalten müssen, nee, glaube ich. Deswegen, so, passt schon, 1-0, verdient am Ende des Tages. Und du hattest hier tatsächlich noch, reingeschrieben, Stay und Lünen jetzt mit 9 Gelben. Da hatten wir letzte Woche auch schon drüber geschrieben, dass Stay auch vor der Partie schon bei 9 stand. Das Bremer Restprogramm ja sehr interessant ist. Bittencourt jetzt auch am Wochenende wiedergekommen ist, dann wahrscheinlich auch die erste Option für einen der beiden sein dürfte. Also den könnte man als Lückenfüller auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Bittencourt aber auch am Wochenende wieder. Also das ist ja schon ein richtiger kleiner Giftzwerg, ne? Also am Wochenende wäre ich als Bremer auch darauf bedacht gewesen, das Spiel hinten raus, gerade dann in Überzahl, einfach diese 5 Minuten noch so ein bisschen beruhigt zu halten und so, ne? Und Bittencourt in jeder Aktion dann wieder, also auch bei der Gelb-Roten, wo er die dann natürlich am Ende rausholt, dann ist es natürlich für sein Team sogar viel versprechend, was er da macht, so. Aber überall nochmal irgendwie Arme hoch und alle möglichen Anstacheln und so. Also das, ich weiß nicht, ob das im Zweifel nicht nach hinten losgeht, wenn du so ein Spiel dann nochmal bei so engem Spielstand heiß machst, statt zu sagen, ey, in Überzahl spielen wir hier eine ruhige Kugel.
Ja, ja. Und deinen Jinma-Take noch kurz zu untermauern oder zu bekräftigen, Berg auch bei 4 gelben Karten. Also wenn es da nochmal rappelt, ist ein Jinma auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat.
So ist es. Dann gehen wir weiter nach Heidenheim, wo ihr, wie gesagt, vor Ort wart. Ja, auch wie zu erwarten, was vielleicht am wenigsten noch zu erwarten war an dem Spieltag, war die Bayern-Startelf. Also über Guerrero wurde viel gesprochen, haben viele gesehen. Müller wurde eigentlich schon vorrangig in die Startelf gecallt, ist es dann am Ende nicht geworden. Und dadurch oder dafür hat es Coman gemacht, der auch einen ordentlichen Auftritt hatte. Ich glaube, bei dem Spiel, also niemand ist da großartig abgefallen bei den Bayern. Das war schon alles durch die Bank ziemlich ordentlich. Bayern insgesamt mit einem sehr kompromisslosen Spiel, direkt früh gut in den Zweikämpfen gewesen, frühes 1-0, 2-0 direkt hinterher, schöner Pass übrigens auch von Gnabry da, der aus meiner Sicht wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Ansonsten, was ich mir noch notiert hatte, was auffällig war, Guerrero bei Angriffen, die wirklich in Ruhe und gut vorbereitet waren und auch bei, ich glaube, 3 der 4 Tore ist er mit von der Partie gewesen, relativ zentral in offensiver Rolle. Also das finde ich auch relativ interessant, dass obwohl Guerrero hinten links zum Einsatz kam, man da scheinbar versucht hat, das Zentrum so extrem zu überladen und da Überzahl zu schaffen in und um den 16er und das Ganze im Zweifel noch ein bisschen enger zu machen, aber halt einfach die besseren Schnicker dann zu haben. Ansonsten Bowie früh reingekommen, ist für mich ein ganz klarer Wechsel, einfach aufgrund der hohen Halbzeitführung, um da den Jungs die Minuten nochmal zu geben, die sie sonst vielleicht nicht kriegen. Ja, wäre jetzt nur meine Frage an dich, wenn du inhaltlich sonst nicht mehr allzu viel dazu hast, so was die Takeaways sind für A, das Außenverteidiger-Ranking, was wir da die nächsten Wochen erwarten und B, vor allem mit Blick auf Müller und die Flügelflitzer, die dann aber sonst auf der 10 zum Einsatz gekommen sind jetzt am Wochenende, wie wir es offensiv sehen.
Außenverteidiger-Ranking würde ich die beiden, die wir gegen Heidenheim gesehen haben, vorne sehen, also auch wieder Leimer und Guerrero, klar, mit 8 Punkten Vorsprung kann jetzt alles passieren. Ich glaube, dass man da vor allem mit Club-WM im Hintergrund Jungs wie einen Kim jetzt schonen kann, der ja einfach fast schon 50 Spiele gemacht hat, der anhaltende Achillessehnenprobleme hat, den musst du jetzt nicht mehr reinschmeißen, weil das Ding eigentlich gegessen ist. Du musst Upamecano, auf den Janni ja gegambelt hat, musst du nicht nochmal reinschmeißen wegen Champions League oder einer engen Meisterschaft, weil auch das jetzt eigentlich durch ist. Ich glaube, da wirst du in beiden Fällen vorsichtig sein, wirst gucken, dass du die mit zur Club-WM nehmen kannst, wirst deine der IV auf jeden Fall nicht mehr viel machen. Ansonsten vorne, glaube ich, wird großzügig rotiert und für mich ist klar, dass jetzt eigentlich irgendwann, also es wird schon seit 3-4 Wochen drüber gesprochen, aber jetzt ist es Müller Farewell Tour und jetzt, finde ich, muss man dem Starter geben, so viel wie geht eigentlich. Ich finde, es spricht wenig dagegen, Müller nicht jedes Spiel spielen zu lassen und nicht 3 von 4 Mal noch anfangen zu lassen.
Ja, sehe ich alles ganz ähnlich, würde bedeuten, gerade defensiv so ein bisschen die zweite Reihe, was die bisherige Saison anging, mit Stanisic, mit Dier, mit Guerrero sehr interessant und mit einem Leimer, der ja schon eher so erste Elf war, zumindest zeitweise. Und ja, vorne Müller, wie gesagt, ich sehe es auch ganz ähnlich, vor allem dadurch, dass Leverkusen jetzt auch nochmal gepatzt hat, das Ding ist absolut durch, da geht gar nichts mehr schief. Und es ist dann so ein bisschen jetzt gerade, oder ein bisschen ärgerlich natürlich, für A, die auf Upa gegambelt haben, selbst wenn er fit wird, sehe ich das auch nicht, dass er mehr als ein Spiel nochmal bekommen sollte, so, weil du nicht mehr die Notwendigkeit einfach hast. Und vor allem bitter ist es natürlich für den Kim, ne? Hättest du jetzt Leverkusen nochmal mit 2 Dreiern die letzten zwei Wochen gehabt, dass die da nochmal ein bisschen schnuppern, dann wäre es, glaube ich, eine andere Geschichte gewesen. So ist es die Chance, nochmal günstige Bayern-Punkte abzugrasen an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Stark. Leipzig gegen Kiel, Anton, starte gerne rein.
Habe ich wenig gesehen und dementsprechend auch wenig zu sagen. Enttäuscht von Leipzig. Xavi scheint brutal wichtig zu sein, dass da vorne einfach viel zusammengeht, dass du zwischen Mittelfeldangriff, zwischen Offensive, Defensive ein gutes Verbindungsstück hast. Ich glaube 1-1 gegen Kiel, das ist in Leipzig super enttäuschend, passt aber irgendwie auch zur Saison und zu den Durchhängern, die wir schon gesehen haben. Hoffe, dass Orban und Raum gegen Frankfurt wieder zurück sind. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass die einfach gegen Kiel, weil man dachte, das wird eine einfachere Nummer, dass man die da nochmal geschont hat. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Was haben wir noch dazu zu sagen?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Also enttäuscht von Leipzig, so das 1-0 von Kiel zwar schön gespielt, aber viel zu einfach über diese zwei Stationen. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser von RB, aber insgesamt ist das natürlich viel zu wenig im Kampf um Platz 3 perspektivisch. Da auch ja nicht ein einziges Tor gegen Kiel aus dem Spiel zu machen, auch noch zu Hause. Ansonsten Skripski, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Heber, den er fast wieder reinlegt. Also der Typ hat echt ja, Flair, der hat echt Flair, der macht echt Spaß. Ansonsten zu Beginn hätte es schon ein, zwei Mal schief gehen können auf Kieler Seite, weil da so echt die Höhe der Kette und das Timing ja miserabel war. Also da wird so ein, zwei Mal so einfach überspielt und ist dann mit vier Verteidigern hinterhergehetzt und hast da wirklich auf Biegen und Brechen das Ding noch verhindert. Aber die Phase hat man ja dann überstanden. Danach war es echt nicht viel von Leipzig. Das Einzige, was ich noch zu dieser Partie habe, ist, dass ich Bichabu ja irgendwie sehr, sehr positiv wahrgenommen habe. Also hat viele auch etwas riskantere Eröffnungen durch die Mitte gespielt, wo dann immer so einen Klatsch-G von irgendwie Šeško oder so kam, der von Bichabu angespielt wurde, aufs Zentrum hat klatschen lassen, dann tief, 2-3 Mal wurde das auch sehr vielversprechend. Der Elfer ist auch durch so eine Aktion oder so eine Situation entstanden. Und bei Bichabu habe ich so ein bisschen das Gefühl von dem riesen Innenverteidiger-Koloss, der vor allem über eine starke Zweikampfführung kam und gut in der Luft war, hat der sich jetzt schon gemausert zu einem Spieler, der da auch deutlich mehr Verantwortung übernimmt, ein deutlich besseres Standing genießt und auch mit Ball ja, einiges probiert und viel anschiebt, ist auf jeden Fall jemand, den ich kommende Saison, auch vor dem Hintergrund, dass Luke Heber ja immer mal wieder in Verbindung mit anderen Vereinen gebracht wurde. Bei einem Orban hatte ich jetzt letztens sogar gelesen, dass man überlegt, ob man da einen Gang zurückfährt, was sein Standing angeht und langsam die nächste Generation ranlässt. Vor dem Hintergrund von den Infos ist für mich Bichabu ein ganz heißer Kandidat für einen 25-30 Millionen Verteidiger nächstes Jahr, der da seinen 110er Schnitt fährt. Ja, den finde ich mit Blick auf nächstes Jahr sehr interessant, aber ansonsten habe ich jetzt auch keine Major Takeaways mehr aus dem Spiel und würde sonst direkt weitergehen zu Union gegen Stuttgart.
Gibst du mir noch einen für Leipzig, einfach mit Blick aufs Restprogramm? Frankfurt, Bayern, Bremen, Stuttgart, alles, was irgendwie wenig kostet in Leipzig, würde ich nicht mehr mitnehmen. Big Boys, die du nicht mehr abgibst, würde ich, beziehungsweise musst du ja dann dementsprechend durchhalten, aber auf Lückenfüller und so weiter würde ich nicht mehr unbedingt setzen, wenn man schaut, wer da noch kommt.
Fair. Unterschreibe ich genau so und damit dann weiter zu Union gegen Stuttgart. Ja, also erste Halbzeit natürlich unfassbar. Ich meine, was will man da sagen? Ne? Stuttgart bei Standards defensiv miserabel, wirklich. Auf der anderen Seite, also zum Beispiel auch das Tor direkt vor der Halbzeit, wo Ilic ein Wahnsinns-Timing und eine Wahnsinns, wie sagt man im Basketball immer, Airtime hat. Also da steht er wirklich 3 Sekunden gefühlt in der Luft und nickt das Ding ein. Trotzdem natürlich gerade die Standards echt schwach verteidigt von Stuttgart. Offensiv so 2-3 Situationen gehabt, wo ich wieder dachte, so, yo, genau dafür hast du einen Undorf auf dem Platz, zum Beispiel vor seinem Tor. Das ist so dieser Classic Mittelstädt, wo wir auch schon 2-3 Mal dieses Jahr drüber gesprochen haben, aus dem Halbfeld diese Bälle, mit der du einmal komplett durch die ganze Kette schneidest, wo er Undorf findet, so ein bisschen hinter der klassischen Neuner-Position. Und er dann natürlich sehr zielstrebig und abschlussgewaltig ist an der Stelle. Das sind so die Dinger, die Stuttgart in guten Phasen sehr, sehr stark machen, die aber eben auch nicht darüber hinweg schauen lassen können im Moment, dass man viel zu anfällig und viel zu inkonstant ist. Querfeld, die Bude brauchen wir auch nicht drüber reden. Also ich glaube, da hat er selber hinterher gesagt, er glaubt nicht, dass er so einen nochmal so trifft. Natürlich würde er es nehmen, aber das war schon wirklich à la Bonheur. Und ansonsten, ja, wie gesagt, erste Halbzeit taktisch kannst du, glaube ich, nicht viel draus ziehen, weil es super wild war. Zweite Halbzeit dann noch kaum was passiert. Ich hätte jetzt nicht viel, was ich dazu zu sagen würde. Und das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, vor allem in den Highlights hinterher, die Tafelstecker, habe ich sie jetzt mal genannt, von Union, wo ja nicht auf der digitalen Anzeigetafel, sondern noch an dem Häuschen da die Spielstände verändert werden. Die Minen von denen wurden in der Zusammenfassung, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, jedes Mal eingeblendet nach dem Tor und nach den Toren. Da gab es so einen kleinen Zusammenschnitt und das fand ich wirklich einfach bezeichnend für die erste Halbzeit, weil du da immer gesehen hast, das waren zwei Kerle. Gegentor, wirklich 3 Tage Regenwetter, richtig angepisst immer beide und dann immer bei eigener Bude Lächeln aufgesetzt, ein bisschen locker geschnackt und so. Also die haben wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie wahrscheinlich die gesamten 30.000 da in dem Stadion erlebt in der ersten Halbzeit am Wochenende.
Ich habe mir überlegt, als ich das Querfeldtor gesehen habe, glaubst du, ein Innenverteidiger hat in der Bundesliga schon mal von weiter weg getroffen?
Boah, das ist eine gute Frage. Es gab doch bestimmt mal so diese ganzen Diego Marcelinho sonst was Dinger, also irgendwie so ein Torwart ist vorne und so ein langer Schlag, muss es da nicht mal was gegeben haben, aber wenn nicht, dann glaube ich nicht, dass aus dem Spiel heraus ganz normal jemand von weiter weg getroffen hat.
Ich habe auch überlegt,
vielleicht so ein Naldo-Ding oder sowas.
Das habe ich mir noch überlegt, aber ich bin auf niemanden gekommen und habe aber nirgendwo irgendein Stat gesehen, also weder bei Opta auf X oder sowas, noch bei Bundesliga.de habe ich irgendwelche Stats gesehen, die das belegen, weil ich glaube, wenn das so wäre, wäre das schnell irgendwie ein Fact gewesen, der kursiert.
Ja,
aber ich wüsste auch niemanden in meinen, weiß nicht was, 20 Jahren, die ich Bundesliga konsumiere, der das irgendwie geknackt hätte.
Ich kann mir gut vorstellen, ja, dass mal so ein Halbfeld-Freischuss-Ding durchgerutscht ist, weißt du?
Kann natürlich sein.
So ein Außenverteidiger reingeschlagen und dann hast du da irgendwie so ein 40-Meter-Ding, der lange Ecke reineiert. Ja, weil also ich fühle schon den Punkt, den du meintest mit, wenn es ein Ding wäre, dann wäre das schnell zum Fact des Spiels geworden, so, ne?
Ja, wenn irgendwer sofort was im Kopf hat, gerne Bezug nehmen oder auch auf Discord schreiben, wäre auf jeden Fall interessant, falls ihr da sofort diese eine Bude vor Augen habt. Ansonsten habe ich mit Janni jetzt die Tage, weil da natürlich irgendwie Ache zu Union immer schon mal Thema war, weil sich Tusche jetzt auch Fisnik Aslani zu Union gewünscht hat, haben wir ein bisschen über Talente und Union gesprochen und dass ich so Offensivtalente bei Union eigentlich gar nicht so einen geilen Fit finde. Findest du es auch?
Nee, finde ich auch gar nicht. Ich finde also so generell in jungem Alter als Offensivspieler willst du ja auch so, du willst von der Leine gelassen werden, du willst ein bisschen, also du willst, ich sag mal, mutigen, jungen, dynamischen Fußball spielen. Ich meine, Union ist jetzt nicht mehr so ganz krass mit hinten dicht und nur auf Ergebnis spielen, aber die Tendenz ist schon irgendwie weiterhin da und du kommst eher über Körperlichkeit und über Einstellung und nicht über technische Raffinesse und viel in 1-gegen-1-Situationen bringen und so weiter. Also ich finde vom Spiel her den Fit für Offensivtalente nicht so besonders gut, außer du bist jetzt ein 18-jähriger 2-Meter-Stürmer, den du da vorne rein stellst, aber ich finde es vor allem auch deswegen schwierig, weil Union selten eine klare Startelf hat, sondern gerade offensiv du meistens irgendwie die Wahl zwischen 3-4-9ern hast und meistens auf den Außenbahnen dann auch noch irgendwie es ja eng mit mehreren Optionen ist und du da, glaube ich, als junger Spieler einen schwierigen Stand hast, wenn du vor allem auch noch so ein bisschen auf Konstanz hinarbeitest und noch nicht so weit bist.
Ja, ich glaube, dass es defensiv andererseits ein richtiger Türöffner sein kann, weil du da, wie du jetzt Querfeld siehst, irgendwie ein Duki, ein Querfeld, du kannst halt krass zeigen, dass du ein guter Verteidiger bist. Wenn du dann noch irgendwie ein paar saubere Bälle hinten rausspielen kannst, ist es auf jeden Fall eine gute Station, ein guter Step, um sich auch woanders ins Schaufenster zu bringen.
Ja.
Und dachte mir dann aber auch sofort, dass Hollerbach da vielleicht dann auch nicht genug gewertschätzt wird, weil wenn der vielleicht bei Frankfurt zocken würde oder sowas, wäre die Sicht auf ihn auch eine ganz andere, weil ich finde nicht, dass, also ja, ich finde den besser als ein Ansgar Knauf.
Ja, boah, Ansgar Knauf, muss ich sagen, fand ich nach Einwechslung sehr stark am Wochenende, der hat auch immer so seine Berge und Täler.
Ja.
Aber also den Take finde ich hart, aber ich sehe komplett, was du meinst, dass in Frankfurt, in weiß ich nicht, wenn du bei Bremen ein bisschen wirbeln könntest da vorne oder solche Geschichten, dass sowas für junge Offensivspieler deutlich einfacher ist als bei Union vorne drin, bei Heidenheim, Stichwort Wanner, weiß ich nicht, bei Augsburg sich da vorne irgendwie ein gutes Standing zu erarbeiten, das stimmt schon, ja. Da ist Union, glaube ich, eine schwierige Adresse.
Knauf ist ja auch, also nochmal zurück zu Knauf ist auch gerade dieses Jahr echt gut. Der ist sowieso, also ich glaube, tempomäßig nehmen die beiden sich nichts. Ich finde, Knauf steht sehr oft sehr richtig und macht halt seine Buden. Aber technisch sehe ich Hollerbach auf jeden Fall, gerade mit Blick aufs 1 gegen 1, als den besseren.
Ja, das gehe ich mit.
Okay.
Sehr gut. Augsburg-Frankfurt, wir gehen in den Sonntag und da habe ich echt nicht mehr allzu viel, vor allem bei zwei der drei Spiele. Das eine ist Augsburg gegen Frankfurt. Anton, du hattest hier im Vorfeld schon gesagt, Frankfurt hat echt Körner gelassen in einem intensiven Europa-League-Spiel unter der Woche. Es war jetzt nicht allzu viel. Ich habe auch gar nicht so viel, außer, dass ich hier lese, 11. weiße Weste für den FCA. Hast du, um hier noch ein nachträgliches Quiz kurz mal einzustreuen, hast du denn die Top-weiße Westenholder der diesjährigen Bundesliga-Saison auf dem Schirm?
Augsburg?
Augsburg offensichtlich ist auf der 3 mit Dame 9 und Labrovic 2.
Auf der 1 ist Leipzig.
Auf der 1 ist Leipzig mit 13 Mal.
Und auf der 2 sind die Bayern.
Auf der 2 sind die Bayern. Und das ist das, was mich jetzt nicht wirklich überrascht hat, aber wo wir in letzter Zeit auch ein, zwei Mal drüber diskutiert haben, dass ein neuer Jahr dieses Jahr oder generell die Bayern-Torhüter schwierig sind, weil du da nicht mehr so richtig sattelfest bist und die eigentlich gerne mal einen fängst. Und am Ende des Tages bist du aber, wie gesagt, trotzdem, also neuer hier, an Position 2 mit 11-0. Und ich müsste jetzt mal suchen, wo dann tatsächlich Jonas Urbig und Ulreich auftauchen. Ulreich noch einmal, Urbig noch einmal. Also, insgesamt bist du dann sogar wahrscheinlich, Van de Voort noch gar nicht zu 0, bist du sogar insgesamt mit 13 weißen Westen gemeinsam mit Leipzig an der 1.
Okay. Ja, Urbig war jetzt gegen Heidenheim das erste zu 0 Spiel.
Tatsache, stimmt, ja. Gut, wie gesagt, sonst habe ich gar nicht so viel zu Augsburg-Frankfurt. Du hast noch ein bisschen was notiert, Anton, geh gerne rein.
Ja, genau, ich hatte Körner gelassen, ich habe nicht viele Chancen im ganzen Spiel, aber auf Frankfurter Seite hätten Ekitike und Knauf entscheiden können, auf Augsburger Seite Berisha mit einem ganz starken Pfostentreffer und Tietz, wo Trapp ganz gut pariert. Das war ein ähnliches Ding wie das Tor von Guirassy gegen Gladbach jetzt am Wochenende. Also auch auf den rechten Fuß bekommen, aufs untere Eck gespielt. Aber Trapp da einfach gut abgetaucht. Das hätten Dinger sein können, die es noch entscheiden. Ansonsten hat es bei beiden einfach nicht für den krassen Durchschlag gereicht. Beide um die 1,0 XG erzielt. Und Frage mit Blick aufs Restprogramm. Glaubst du, Frankfurt reicht's in die Champions League rein? Oder glaubst du, das wird nichts mehr?
Boah, ich könnte mir vorstellen, dass es reicht. Ich muss sagen, also wenn sie nicht so viele direkte Duelle hätten, weil in den restlichen vier Spielen hat man, glaube ich, noch drei direkte Duelle da oben drin. Wenn das nicht wäre, würde ich sagen, dann sind Leipzig und Co. im Moment auch einfach zu schwach, um da die, ich glaube, vier Punkte sind's, ne? Warte mal, muss ich mir jetzt einmal hier...
Es sind drei Punkte, aber Leipzig hat ja, wie wir gerade eben gesehen haben, ähnlich schweres Programm mit Stuttgart, mit Bayern,
genau,
mit
Bremen. Ja, Leipzig drei und Freiburg sind dann vier Punkte auf Frankfurt. Und dann hätte ich gesagt, dann ist die Konkurrenz im Moment einfach zu schwach, als dass das nochmal eng wird. Mit den direkten Duellen ist es natürlich eine etwas andere Nummer. So, wenn du dann wirklich gegen Leipzig verlierst, dann hast du da schon eigentlich Punktgleichheit, dann wahrscheinlich auch gleich Tordifferenz mehr oder weniger. Und dann wird es sehr schwer. Also das direkte oder das Programm mit vielen direkten Duellen kommt Frankfurt in dem Moment jetzt nicht zugute. Wenn ich einen Take abgeben müsste, würde ich aber sagen, sie packen es, weil ich auch Leipzig, Freiburg und Co. zu unbeständig finde im Moment.
Ja, ich glaube auch, dass sie es packen. Wünschen würde ich mir aber Dortmund und Leipzig in der Champions League, wenn ich es mir backen dürfte. Ja, das sind die Mannschaften, die am ehesten kompetitiv und wettbewerbsfähig sind in der Champions League.
Ja, ich glaube, Frankfurt über die Atmosphäre, über die Historie, die jüngste Historie und das, was du da so Storytelling-technisch drumherum bauen kannst und gebaut hast, glaube ich, würde die Euphorie dem Ganzen auch einen guten Push geben. Deswegen, ich würde mir, wenn ich es mir backen dürfte, Frankfurt und natürlich den BVB in die Champions League wünschen und Leipzig dann Euroleague.
Ja, ich sehe halt Frankfurt nicht über die Gruppenphase rauskommen, beziehungsweise über diese Champions League-Zwischenrunde, die es jetzt gibt.
Ja, schwer, aber ich hätte so tausendmal mehr Bock drauf, damit zu fiebern, als mir Leipzig anzugucken und dann hast du so
eine Gruppenphase wie
dieses Jahr, wo du gar nicht aus dem Arsch kommst.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Alright, dann weiter zum Borussen-Derby. Und gerade schon angesprochen, ey, für Dortmund ist auf einmal wieder alles drin. Es ist wirklich, also es ist so ironisch alles, dass du jetzt hinten raus dann auf einmal doch wieder die Chance hast. Du hast jetzt vier Punkte Rückstand auf Leipzig und da auch gerade wieder das Thema gehabt, direkte Duelle. Leipzig spielt jetzt gegen Frankfurt nächste Woche, dann die Bayern, dann ein aktuell starkes Bremen und dann Stuttgart, die, glaube ich, gerade so in den letzten ein, zwei Spielen, wenn es dann Richtung Pokalfinale geht, auch nochmal ja, richtig unberechenbar werden, weil, also schwerer Vergleich, aber auch bei Arminia habe ich das extrem beobachtet, dass du vor den Pokalspielen du entweder mit dem Kopf schon ganz woanders bist und auf einmal gegen den Tabellen 19. nichts holst zu Hause. Auf der anderen Seite aber auch, dass Spieler halt richtig ja, aktiv diese Chance nochmal ergreifen wollen, für die ganz großen Spiele sich anzubieten in solchen Partien und da vielleicht auch nochmal ein paar Prozent mehr drin sind. Und deswegen finde ich es ganz schwer in den letzten Wochen, wie es dann bei Stuttgart aussieht, weil da so ein Titel dem Ganzen natürlich auch nochmal eine ordentliche Wendung geben würde. Um aber zum Thema zurückzukommen, RB wirklich ja mit vier schweren und sehr direkten Duellen jetzt aus der oberen Tabellenhälfte beziehungsweise meistens sogar dem oberen Drittel. Und deswegen sind diese vier Punkte, die Dortmund jetzt Rückstand hat, gerade sogar tatsächlich noch realistisch, beziehungsweise 2 und 3 auf Mainz und Freiburg sowieso, weil da dann wirklich ein Spiel mit der Tordifferenz reicht wahrscheinlich. Ja, für Dortmund ist wieder alles drin. Torreiches Borussen-Derby gehabt. Ich fand auch auffällig, dass du wirklich wieder genau mit der CL11 reingegangen bist, wenn wir darüber reden, dass du natürlich 2, 3, 4 vakante Positionen eigentlich hast die letzten Wochen. Für mich war das ein deutlicher Wink mit dem Zaunfall, dass mit Ausnahme Bayer, der früh runter musste, wo man jetzt mal abwarten muss, was es gibt, die Champions League 11 im Moment die Nase vorne hat, ein sehr gutes Spiel gegen Barca gemacht hat. Gestern ja, kein überragendes Spiel, aber am Ende des Tages schon einen verdienten Dreier gegen Gladbach geholt hat, glaube ich. Und man da ja mit vielen dieser Jungs gehen kann aktuell.
Ja, bei der Itakura-Szene vor dem 1-0, glaube ich, sprechen wir, wenn das ein Schlotterbeck macht, wenn das ein Upamecano macht, wenn das jemand von den Top-Clubs macht, dann sprechen wir dann noch mehr drüber, wie krass das eigentlich gewesen ist, weil ein IV, der so antritt, der so durchläuft, ist wirklich sehr, sehr viel wert und spricht für eine enorme Qualität von Itakura. Ansonsten habe ich aufgeschrieben, 8 starke Minuten vor der Halbzeit reichen fürs Weiterkommen vom BVB. Was du gerade angesprochen hast mit Champions League und dass man sieht, dass es den Spielern wichtig ist, das kann ich 1-1 unterschreiben. Ich glaube, klar, man hat gesehen, dass ein Guirassy Champions League Qualität hat, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Königsklasse zocken möchte, dass aber auch jemand wie ein Chukwuemeka sollte sich irgendwie die Möglichkeit ergeben, den zu verpflichten oder neu zu leihen, dass das auf jeden Fall jemand ist, der Champions League spielen sollte und möchte, dass ein Schotterbeck auf jeden Fall jemand ist, der Champions League spielen muss mit der Qualität, die er hat, wenn er irgendwann nach seinem Knorpelschaden, Meniskusriss, gell?
Meniskus,
ja. Meniskusriss wieder fit ist, dann ist das eine Mannschaft, die eigentlich CL spielen muss. Wenn es am Ende wirklich reicht, was ich nach wie vor schwierig oder mir schwer vorstellen kann, dann wäre für mich auf jeden Fall Dortmunder Mann der Saison Niko Kovac, weil den Karren so aus dem Dreck zu fahren, würde auf jeden Fall krass auf sein Konto einzahlen.
Ja, absolut. Wobei man da ja auch echt sagen muss, also wenn der Output von Anfang an ordentlich gewesen wäre jetzt unter Kovac,
ja.
Also da hat man zwischendurch so eine Statistik gesehen, von wegen erste 3, 4, 5 Spiele bist du da sogar im Liga-Vergleich irgendwo noch weiter unten im Mittelfeld dann gewesen. Wenn das von Anfang an ordentlich gewesen wäre und du jetzt vielleicht sogar nur 2 Punkte durch einen Sieg bei einer Punkteteilung, die es war, weiter oben dran gewesen wärst, dann wäre das sowas von realistisch auf einmal wieder. Also das ist wirklich ein richtiges Schneckenrennen dieses Jahr da oben drin, jetzt hinten raus. Ich bin gespannt, was noch wird. Aber ja, rein faktisch bei 4 verbleibenden Spielen und 4 Punkten Rückstand auf ein Team wie Leipzig wird es natürlich schwer werden.
Kovac hat halt das Debüt gegen den VfB verloren, was du ihm halt irgendwie geben musst. Klar, da kommt er und übernimmt von Thulberg nach Sahin. Das gegen Bochum war halt wirklich vermeidbar und bitter. Aber auch da, wenn du dir die Fehler und die Tore anschaust, dann ist das, kannst du eigentlich keinem erklären.
Ja, war bitter. Ich bin gespannt, was für alle Teams da, ohne jetzt zu sehr die Dortmund-Brille aufhaben zu müssen oder zu wollen, nach oben noch drin ist, weil wenn wir bei Dortmund darüber sprechen, dass da auf jeden Fall Richtung 5, 6 was geht und sogar 4 mit ein bisschen mehr Träumen noch drin ist, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass Bremen mit Punktgleichheit aktuell mit dem BVB und Gladbach mit einem Zähler dahinter natürlich auch noch irgendwie an den internationalen Plätzen schnuppern können. Jemand, der nicht mehr schnuppern kann, ist Bayer Leverkusen und das ist einfach nur, also da bin ich auch wirklich erschrocken, was die letzten Wochen angeht, wie wenig Zug da bei denen drauf ist. Also das ist für mich unerklärlich, so die Vorlagen, die du teilweise nochmal von den Bayern wirklich bekommen hast, so nicht zu nutzen und jetzt diese letzte Chance, die es dann irgendwie ist oder war die letzten 1, 2 Wochen, mit so wenig Drive und Punch anzugehen, dass du da wirklich wieder in Hamburg gegen St. Pauli am Wochenende, ich hatte es mir nochmal angeschaut, 0,7 Expected Goals lieferst, 1,1 waren es auf St. Pauli-Seite. Hinten raus musst du sogar froh sein, dass du da den Punkt mitnimmst. Also Die Meisterschaft ist natürlich futsch, brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber ich finde es wirklich erschreckend, wie sehr Leverkusen dieser Drive die letzten Wochen gefehlt hat.
Ja, ich möchte auch eigentlich gar nicht krass über das eine Spiel jetzt sprechen, sondern auch nochmal irgendwie trotzdem zumindest sagen, dass das ja nach wie vor, ich glaube, dass es in Summe trotzdem Leverkusens zweitbeste Bundesliga-Saison ist, die sie gerade spielen, dass die, glaube ich, nur ein Spiel verloren haben dieses Jahr, dass man die Saison, nur weil sie den Meistertitel und diese krasse Serie vom letzten Jahr nicht 1-1 irgendwie wiederholen konnten, dass man die, finde ich, auch nicht zu kleinreden sollte, aber die Endphase jetzt ist auf jeden Fall zu wenig. Und da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, was im Sommer passieren muss, damit Leverkusen wieder diesen Punch, den du vorher angesprochen hast, halt wieder bekommt. Muss es einen neuen Trainer geben? Muss der Trainer sich neu erfinden? Muss es neue Spieler geben? Was muss passieren, dass Leverkusen im nächsten Jahr wieder mit mehr Dampf und mehr Kreativität da vorne auch zu Torschancen und Toren kommt?
Ja, also ich glaube, es ist extrem schwierig, das irgendwie herauszufinden und dann auch adäquat anzugehen. Aber was halt auf jeden Fall passieren muss, jetzt mit Blick auf die letzten Wochen, ist ein bisschen die Spieler, wo du vielleicht dann erkennst, dass dieser Hunger jetzt nicht mehr so extrem ist, dass du da wirklich versuchst, den Kader in der Hinsicht noch ein bisschen zu shapen. So. Also die Jungs, die dann wirklich einfach nur aufs ganz große, also hört sich jetzt blöd an, ne, aber wo das ganz große Geld dann irgendwie oberstes Gebot ist, dass du da wirklich konsequent aussiebst, weil das Spiel, was Leverkusen die letzten zwei Jahre gepflegt hat und was sie so stark gemacht hat, ist ja auch ausgerichtet auf diesen unzähmbaren Hunger, auf dieses in jeder Phase des Spiels das Bessere, das Aktivere, das zwingende Team sein zu wollen. In jeder Phase des Spiels, und wo wir letztes Jahr dauernd über dieses 90+8 Ding und sonst was gesprochen haben, so in jeder Phase des Spiels gut für die Kiste sein zu können und 11 Spieler auf dem Platz zu haben, die so ein Spiel für dich entscheiden können. Ich glaube, das ist das, was Leverkusen so stark gemacht hat, was auch ein Stück weit einfach die ganze Liga und die ganze Welt überrascht hat, dass bei einem Verein wie Leverkusen, wo man, also jetzt natürlich nicht zu wertend gemeint, aber wo jetzt emotional nicht das aufgeladenste Umfeld drumherum irgendwie besteht, trotzdem diesen Hunger so zu entfachen und diese Euphorie so krass wachsen zu lassen, dass du da halt irgendwie wieder hinkommen musst. Also ich glaube, so das System ist weiterhin eins, was für den Kader super gut ist. Die Spieler an sich von den Qualitäten und den Stärken und Schwächen, dem Skillset her, sind immer noch Spieler, die logischerweise, so das ist jetzt kein Hexenwerk, das zu erkennen, wenn ja auch in der ersten Saisonhälfte teilweise oder letztes Jahr mit einem sehr, sehr ähnlichen Kader teilweise Fußball wundervollbracht wurden, dass das natürlich weiterhin eigentlich alles ein sehr, sehr guter Fit ist. Aber ich glaube, es ist wirklich vor allem so dieses Ding, viele Spieler, die haben jetzt da das Double letztes Jahr geholt, die haben jetzt vielleicht nicht die krasseste Identifikation an und für sich mit dem Verein, sondern haben da halt irgendwie so ihre Jungs, ihre Bande gefunden, mit der das Zocken halt einfach Spaß macht, aber wo jetzt halt diese Jagd nach dem Titel eben das eine Mal geglückt ist und jetzt der Hunger einfach nicht mehr der ist, der es letztes Jahr vielleicht war oder der es gewesen wäre in der Situation letztes Jahr. Und dass du da dann einfach einen gesunden Mix finden musst aus Spieler gehen lassen, die gehen wollen, und trotzdem auf der anderen Seite es irgendwie zu schaffen, diese Qualität weiter auf dem Level zu halten.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich würde es auch niemandem zuschieben, egal ob Trainer oder Spieler, der da irgendwie jetzt verantwortlich ist dafür, dass einfach der Zug ein bisschen raus ist, und glaube, dass das Ganze natürlich über den Sommer sich wieder geben wird, mit welchen Anpassungen, Änderungen auch immer. Und denke, dass man sich da jetzt einfach gesichtwahrend verabschieden sollte und nochmal guckt, ein paar PS draufzupacken, um einfach auch der Konkurrenz die Punkte wegzunehmen, um da in Anführungsstrichen fair zu bleiben. Aber da bin ich eigentlich überzeugt davon, dass jeder nach wie vor, auch wenn es gerade einfach nicht klappt, an nahezu sein Maximum geht, um die Spiele da zu ziehen.
Absolut. Damit haben wir den Spieltag, den aktuellen 30. durch und kommen zu unserem Tipp-Win-Spieltagstipp, den ich an der Stelle ganz kurz und knackig auswerten will. Da habe ich mich nämlich absolut nicht mit Ruhm bekleckert, 6 Zähler diese Woche geholt, richtiges Ergebnis 5 Punkte, Tendenz 3, Differenz 3, Tendenz 1 Punkt, und MVP-Tipp, den wir auch immer noch mit reingeben, gibt auch nochmal einen Fünfer obendrauf. Ich bin da mit mickrigen 6 Zählern aus dem Spieltag gegangen. Anton und Julia haben unter der Woche noch im Kickbase Calls Artikel von uns getippt und haben beide mit 14 Punkten ganz ordentlich abgeschnitten. Janni, an der Stelle Props, 26 Punkte von ein, zwei richtigen Ergebnissen über richtige MVP-Tipps in den einzelnen Partien und so weiter und so fort. Echt gut abgerissen.
Tippgott.
Wenn du's hörst, freu dir einen Cola-Keks an der Stelle. Nächste Woche gibt's dann wieder auf den Deckel. Und ich glaube, damit können wir dann direkt weiter in diese Woche Antons Einkaufswagen gehen.
Einkaufswagen? Jawohl. Wir starten rein und ich habe eine Einkaufswagen 11 gebaut. Die seht ihr auch im Kickoff, falls ihr es nochmal irgendwie einen Ticken breiter aufgedröselt haben wollt. Wir haben im Tor Van de Voort, der auf jeden Fall spielen wird nach Gulaschi Gehirnerschütterung. Wir haben Kauto und Süle. Kauto und Süle super günstig zu haben, beide gestartet. Eventuell für die nächste Woche keine Startelf-Kandidaten, weil Emre Can und Riasson natürlich auch Kandidaten sind, die da spielen und starten können. Beide aber aktuell, also sowohl Emre Can als auch Riasson, 4 gelbe Karten. Deswegen Süle und Kauto auf jeden Fall Kandidaten im Endspurt. Johansson sollte für Setch rein rotieren, der auch mit Gehirnerschütterung gegen Gladbach fehlen wird. Hendricks steht hier links hinten stellvertretend für eigentlich alle Stuttgarter. Die spielen am Freitag gegen Heidenheim. Also egal, ob günstige Defensivspieler oder günstige Flügelspieler, die solltet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Woche mitnehmen. Dann haben wir Trimmel von Union, Standardschütze. Wir haben gesehen, dreimal nach Standard getroffen. Trimmel auch einen Assist geliefert. Deswegen da auf jeden Fall jemand, den man für kleines Geld bei einem Unioner Restprogramm, das recht vielversprechend aussieht. Wir haben es einmal hier. Union hat noch Bochum, Bremen, Heidenheim und Augsburg, also alles Spiele, in denen die Unioner die Möglichkeit haben, ihre 6 Spiele ungeschlagen Serie weiter auszubauen. Im Mittelfeld, wie vorher schon angesprochen, Thomas Müller, bei dem ich einfach jetzt viele Minuten sehe, Mansambi, den ich weiter starten sehe, Stöger, den wir schon 23.000 Mal drin hatten, wo ich aber einfach nach seinem getroffenen Elfmeter, nach seinem Startelf-Einsatz wegen personeller Sorgen die Möglichkeit sehe, auch gegen Kiel zu starten. Wenn er gegen Kiel startet, ist er für unter 10 Millionen jemand, der euch gute Rohpunkte sammeln kann. Und last but not least, Undav und Ilic, beide doppelt gescored. Undav jetzt eventuell Knoten gelöst, kann nochmal im Endspurt wichtig werden. Und Ilic einfach für kleines Geld das perfekte Tandem mit Christopher Trimmel.
Absolut, unterschreibe ich komplett so. Und damit können wir dann zu unseren Tipp- und Spieltagstipps zum kommenden Spieltag weitermachen. Nach der Performance musste ich natürlich den schweren Gang antreten und mir die Tipps von Janni auch für diese Woche reinholen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich Jannis und meinen Tipp jeweils einmal fix durch. Anton, du schmeißt deinen rein und ihr da draußen schaut dann, was ihr damit anfangen wollt. Wir starten am Freitag, übrigens das auch sehr interessant, Stuttgart zu Hause gegen Heidenheim, da also die Woche mal Stuttgarter im Blick haben, wenn ihr sagt, die ziehen das zu Hause, könnte ein Gamechanger für kommende Woche werden, vor allem wenn, wie von Janni prognostiziert, der VfB das Spiel 3-0 gewinnt und Stiller der MVP wird. Ich sage, es wird nur ein 2-0 und Mittelstädt zieht das Ding.
Ich bin bei deiner Tendenz, gehe aber mit einem 3-1 für den VfB und Undav als MVP.
Fair, wir machen weiter mit der KSV Holstein Kiel gegen Borussia Mönchengladbach. Janni sagt 1-1 und Däne wird bester Mann, hält da den Punkt fest. Und Anton, wir beide haben denselben Tipp tatsächlich mit 1-3 und Kleindienst-MVP.
Ja, das wird's. Ich glaube, Janni hat da seine eigene Teambrille auf, das sehe ich nicht.
Ja, sehe ich auch nicht. Wolfsburg-Freiburg haben wir jetzt auch wieder nicht alle dieselbe Tendenz. Janni geht mit 1-2 und MVP Höhler. Ich sage, das wird ein ekliges 1-1 und Grifo mit Scorer wird der Match-MVP. Anton, was sagst du?
Ich schließe mich Janni an mit 1-2. Freiburg gewinnt, Doan wird MVP.
Den BVB sehen wir alle mit einem Dreier in Hoffenheim. Janni sagt 1-3, Bayer MVP. Ich sage, es wird ein bisschen knapper, 1-2 und Girassi macht's.
Girassi bin ich dabei, da kann ich mir keinen anderen vorstellen, sage aber, es wird sogar ein 4-1, Tom Bischoff fehlt außerdem auch bei Hoffenheim.
Fair. Die Bayern zu Hause gegen Mainz. Janni sagt 4-1, Olysee Match MVP. Ich sage, gegen Mainz wird es traditionell knapp, 2-1 und Kimmich macht's.
DFB-Pokal war deutlich, Bundesliga haben die Bayern verloren, diesmal sage ich 3-0, gewinnt man zu Hause, Kane wird MVP.
Leverkusen gegen den FCA, Heimspiel, kommt mal wieder ein Dreier für die Werkself rein, laut Janni mit 3-1 und Boniface MVP. Ich sage 2-1 und Wirtz macht's.
Ich schließe mich beim Ergebnis deinem Tipp an, gehe aber mit meinem Mann Jonathan Tah als MVP.
So viel zum Thema eigene Teambrille.
So.
Die SGE gegen Leipzig, Topspiel um die Champions-League-Ränge. Janni sagt, Frankfurt setzt sich ab mit einem 2-1 und JB wird MVP. Ich gehe auch mit Frankfurt 1-0 und Hugo Ekitike trifft.
Im Pokal wurde Frankfurt ordentlich geklappt, in der Liga weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube sogar beide Spiele gegen Leipzig bisher verloren, deswegen sage ich wieder, Leipzig gewinnt 2-1 und weil Xavi so krass gefehlt hat, wird der MVP.
Bochum gegen Union, da geht der Blick weit nach unten. Janni sagt 1-1 und wird der Match-MVP. Ich sage 2-2 und Hollerbach dreht mal wieder auf.
1-0 Union, Querfeld macht's. Und weißt du, was mir bei Union aufgefallen ist, was für eine Gemeinsamkeit da irgendwie ganz viele Spiele haben, was eventuell in den Scouting-Berichten mit auftaucht, wenn du mal so die Youngsters durchgehst, die da aktuell zocken.
Sag.
Das sind alles blonde Lockenköpfe. Hollerbach, Rote, Querfeld.
Ich glaube, die schreiben das rein. Da wird ja, dann nicht Südamerika und Co. gescoutet, weil wir brauchen blonde Lockenköpfe.
Blonde Lockenköpfe.
Stark. Werder gegen St. Pauli. Zumindest blond ist Amos Pieper, der aus Jannis Sicht beim 1-0 der Match-MVP wird. Ich gehe mit dem blondierten Marvin Ducksch aktuell 3-1 Werder.
Janni hat schon wieder Pieper. Hat er nicht letztens erst Pieper getippt?
Ja, hat er. Und
frech.
Ist ordentlich gefahren damit.
Ich gehe 2-2 und gehe diesmal nicht mit jemandem, den ich im Team habe, nämlich mit Mitchell Weiser.
Alright. Gut, dann habt ihr diese Woche sogar das ganze Trio hier mit den Punkteprognosen und den Tipp-Win-Spieltagstipps bekommen. Ich bin gespannt, ob Janni wieder so durchmarschiert wie letzte Woche. Wenn ja, dann werde ich nächste Woche den Podcast boykottieren. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir euch natürlich eine erfolgreiche Managing-Woche wünschen, dass wir hoffen, dass ihr heute den Feiertag dann noch genießt, im Kreise eurer Liebsten am besten und irgendwann Zeit findet, in Ruhe den Podcast zu hören. Und dann gehören Anton dir die letzten Worte, bevor wir natürlich den MVP-Tipp auflösen, den der liebe Ansgar diese Woche mit 321 Punkten für Kimmich gewonnen hat. Hat zwei Vorlagen prognostiziert, die wurden es nicht ganz, aber mit 321 trotzdem einen sehr, sehr guten Call hier geliefert.
Yes, der Vollständigkeit halber, weil wir es vorher schon von Unisport hatten. Unisport Matchday Challenge geht am diesen Wochenende, beziehungsweise am kommenden 31. Spieltag um den Abstiegskampf. Ihr dürft nur Spieler von Bochum, Kiel und Heidenheim aufstellen, da allerdings ein 6 Spieler-Limit pro Club. Das heißt, ihr könnt euch reichlich ins Team packen, könnt sogar ein Team komplett umgehen. Deswegen da auf jeden Fall mitmachen. 100 Euro Trikot-Gutschein gibt es zu gewinnen. Wer also shoppen möchte, hat da dann die besten Voraussetzungen. Ich schließe mich Bench an, wünsche euch eine gute Woche, gute Punkte und wir hören uns.
Jo, moin, Tobi, Paul und Jakob. Mein Name Ritter Butzke von Kickbase. Ich bin in der Liga Athletik, bin blau. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an Tobi, einer meiner besten Freunde. Der ist auch mit in der Liga. Und ich habe selber bis vor ein paar Spieltagen nicht geglaubt, dass ich den Abstand noch aufholen kann. Ich lag gefühlt 4000 Punkte hinter dem ersten, noch vor so 7 Spieltagen. Mittlerweile liege ich nur noch so 200 Punkte hinter dem ersten. Den Tobi habe ich schon eingeholt, der war eigentlich auf dem zweiten Platz. Aber die Liga ist noch nicht vorbei, wir sind alle ganz knapp beieinander. 1200 Punkte zum ersten, zum dritten. Es ist alles noch möglich, ich 200 Punkte dahinter. Ja, der Spieltag war auf jeden Fall sehr emotional, gerade mit dem Stuttgart-Kracher in Union. Wow. Liebe Grüße, schöne Woche euch allen und noch einen schönen Ostermontag.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.